Robin Gosens knallt seine ersten beiden Buden rein, Leverkusen zaubert Fans vom modernen Fußball ein Lachen aufs Boniface, mir überhaupt nicht, denn ich war im Stadion. Kane trifft munter weiter und Dortmund stolpert beim kleinen Derby beim Nachbarn, also eigentlich schon wieder alles wie immer, oder? Wir reden über den zweiten Spieltag und heute auch mal über die zweite Liga. Das alles mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Jana Wosnitzer. Jugendtag, hier ist Koper TS. Jana, herzlich willkommen bei Koper TS. Schön, dass du da bist.
Hi Tommy, ich freue mich sehr. Ich habe sehr viel Bock, ein bisschen über Fußball zu quatschen.
Ja, aber wirklich. Ich muss ganz kurz zu Jana Wosnitzer sagen. Also ich habe ja diese Fünferkette, ich erkläre es jetzt noch einmal, weil die Leute sonst wirklich manchmal noch denken, wir würden ja hier zu sechs sitzen in Zukunft. Das ist nicht so. Diese Fünferkette besteht aus Jana Wosnitzer, Dr. Turid Knag, Terence Boyd, Christoph Kramer und Gregor Rühl. Eine dieser Personen schnackt dann mit mir über Fußball, aber es kann noch ganz viele andere Sachen passieren. Es können vielleicht mal ein Interview eingestreut werden oder sonst was. Heute zum Beispiel, das spoilere ich jetzt einfach mal, haben wir noch ein schönes Interview mit Lars Stindl, aber da können wir uns auch drauf freuen. Aber toll, dass du da bist.
Ja, echt. Also ich habe auch sehr viel Lust, Tommy. Es wird schön.
Und du bist ja total kompetent, muss man einfach mal sagen. Also ich will es mal ganz kurz einordnen, hier als wäre es ein Vorstellungsgespräch. Hast du in Mannheim studiert, hast in San Diego studiert, hast in der FC Bayern Medienabteilung gearbeitet. Das verbindet uns, weil ich habe ja bei Borussia Mönchengladbach in der Medienabteilung zeitweise gearbeitet, 2 Jahre. Hast dann an der Sporo in Köln einen Master gemacht.
Ja, den habe ich aber auf unbestimmte Zeit unterbrochen.
Das verbindet uns auch.
Das verbindet uns. Schön.
Ja. Ja, liebe Grüße an die Hochschule Hannover.
Ja, liebe Grüße an die SPO. Irgendwann aber war eine gute Zeit.
Irgendwann kam einfach keine Studiengebühren von mir mehr, weil in Niedersachsen musste man ja das dann zahlen. Ich glaube, ich müsste jetzt exmatrikuliert sein, ehrlich gesagt. Naja.
Und trotzdem sitzen wir jetzt hier.
Schade, jetzt darf ich nicht mehr nach Hannover. Und dann hast du ein Praktikum bei Sport 1 gemacht und Volontariat und dann kannte man dich vor allem in der breiten Masse als Ensemblemitglied vom Doppelpass.
Ja.
Und da habe ich dich auch kennengelernt, also über den Schirm, weil ich, wenn ich verkatert, morgens sonntags im Bett zwischen Presseclub, Fernsehgarten und Doppelpass hin und her geschaltet habe, dann stand da immer Jana und ich dachte so, wie macht die das um 11 Uhr? Keinerlei Augenringe. Ja, wie machst du denn das? Das war jetzt mal ernst gemeinte Frage. Also wie läuft das da ab? Also machen wir uns nichts vor, da sitzen 6 Sportjournalistinnen und Journalisten, ehemaliger Europameister von 96, da wird doch abends schon mal tief ins Glas geguckt am Samstagabend, oder? Also wie macht ihr das? Ihr müsst ja um 9 Uhr dann da im Kempinski sein.
Also ich kann zumindest mal mit einem Vorurteil aufräumen. Hm. Stefan Effenberg ist sowas von diszipliniert und es kam nicht selten sonntags vor, dass er gesagt hat beim Topspiel so, nee, da war ich schon am Schlafen, da bin ich schon eingepennt. So,
wie, zweite Halbzeit. Um 19 Uhr?
Kein Scheiß, wirklich. Der geht so früh ins Bett. Der ist wirklich, ich glaube, der ist nicht ein einziges Mal an der Bar abends versagt. Kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Sind wir ganz ehrlich, kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Aber gut, Augen auf bei der Berufswahl. Ne?
Aber wirklich.
Ja.
Aber warst du damals auch da, als Uli Hoeneß nochmal angerufen hat?
Mhm. Ja.
Wie läuft denn sowas ab? Ruft er dann einfach so eine, hat er die Hotline, die Durchwahl von dem Chefredakteur oder ruft er wirklich die Sport 1 Hotline? Das traue ich ihm auch zu.
Der hat irgendeine Nummer angerufen, die es nicht mehr gibt. Kein Scheiß. Der wollte, glaube ich, direkt wirklich beim Dopafon rauskommen. Das hat nicht funktioniert. Und dann hat er einen Chefredakteur angerufen. Und dann hat der wiederum bei uns angerufen und hat gesagt, hier, Uli Hoeneß ist dran. Ich glaube, den sollten wir mal reinschalten.
Das ist unglaublich. Also dafür muss man ihn ja einfach lieben. Ne? Ja. Also diese Aktion, also da, ich werde ihn dafür irgendwann vermissen, wenn er gar nichts mehr im Fußball zu sagen hat. Weil diese Sachen, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Form geben.
Ja, aber ganz witzig war in der Nachbesprechung, wir haben ja auch immer zu jeder Sendung, kennst du ja auch, so eine klassische Nachbesprechung.
Ja.
Und da hieß es dann ja, wir sollten auf jeden Fall sicherstellen, dass wenn Uli Hoeneß anruft, dass er die richtige Nummer hat und durchkommt.
Ja. Eine Frage noch als Fan, ich bin ein Doppelpass-Fan. Was läuft?
Ich auch jetzt. Ich jetzt auch.
Du bist jetzt auch Fan, genau.
Ja, ich habe jetzt zum ersten Mal sonntags morgens, wie du, auf der Couch Doppelpass geschaut.
Und wie ist, also kommt es so rüber, wie es auch vor Ort ist? Oder dachtest du so, die Band klingt eigentlich viel geiler mit ihrem Jazz unter den Palmen?
Ja, schon. Also schon. Hallo von Hanel und Band.
Ja.
Ja. Irgendwie war es schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil ich mir so dachte, ja, ich kenne natürlich die ganzen Abläufe so hinter der Kamera. Man guckt ja auch anders Fernsehen. Hast du es auch, seitdem du jetzt so Fernsehen machst, dass du anders Fernsehen guckst?
Ja, leider ja.
Man kann ja nicht mehr normal Fernsehen gucken. So. Nee. Und da geht so ein bisschen der Zauber manchmal verloren.
Aber
das finde ich schade.
Dadurch, dass es live ist, da gucke ich schon noch normal. Also wenn da irgendwie jetzt, dann da passieren ja auch mal die kuriosesten Dinge. Letzte Woche ist ja einfach jemand reingerannt.
Ja, kaum bin ich nicht mehr da, funktioniert die Tür nicht mehr. Ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, du hättest dir natürlich kniehoch abgegrätscht.
Sicher.
Fand ich aber auch geil, wie Effenberg, als der Flitzer kam, sofort aufgestanden ist und wollte sich für die Gruppe so gerade machen.
Kapitän halt.
Nicht mit dem Tiger anlegen. Also dachte ich auch, mutig vom Flitzer. Also ja. Die Effe-Schraubstollen rausgeholt. Und da jetzt, warum du jetzt auch hier sitzt, warum ich mir so gewünscht habe, dass du hier mit dabei bist, ist auch, da lag ich habe es eben schon angesprochen, verkatert zu Hause und habe in Doppelpass geguckt und habe im Hintergrund einfach, ich habe mir gar nicht zugehört, sondern im Hintergrund gesehen, dass irgend so ein Hefeweizenbier nie ausgetrunken wird. Das stand da die ganze Zeit immer ganz alleine, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da habe ich immer wieder Fotos bei Instagram gemacht, wieso fasst niemand dieses Bier an? Ja. Da steht immer noch das Bier und dann ging das so viral und dann hast du, das ist halt live, das in der Fernsehsendung aufgegriffen, meine Instagram-Story mit dem Bier und das war dann ein großer Lacher da in der Runde und ich lag da wie in so einem Fiebertraum in meinem Bett.
Passiert das links, hier gerade wirklich?
Links Elotrans, rechts Ibuprofen, dachte so, ist das hier eine Black Mirror-Folge, was passiert hier gerade? Und dann dachte ich, die hat Humor und so kompetent müssen wir gar nicht drüber reden, viel mehr als ich, dachte ich, das wäre cool, wenn die dabei ist. Ich glaube, die versteht die Humorfarbe.
Ja, schau, guck mal, jetzt sitzen wir hier. Hätte ich das damals gewusst.
Ja.
Das war quasi mein Weg in deinen Podcast.
Das stimmt.
Ohne es zu wissen.
Wenn du jetzt an das Fußballwochenende denkst, was ist das, was bei dir so hängen geblieben ist? Als erstes.
Ja, Leverkusen, ich glaube, da kommt man im Moment nicht drum rum. Ne? Mhm. Also das ist schon beeindruckend, was die im Moment für ein Fußball spielen. Das war ja abzusehen. Ne? Also es war jetzt auch kein Hot-Take zu sagen, dass die eine geile Truppe haben.
Ja.
Aber man muss es dann ja auch auf den Platz bringen, ne? Also ich glaube, ich hau jetzt einfach alle Phrasen raus, weil ich muss jetzt nicht mehr zahlen. Das ist das Geile hier, ne?
Ich wollte sagen.
Gibt ja kein Phrasenschwein. Ja. Aber das ist schon, das macht einfach Spaß, den im Moment beim Fußballspielen zuzuschauen, ne?
Leider, muss ich sagen, weil ich bin ja Gladbach-Fan.
Ja.
Ich war vor Ort, es war ein ganz, ganz toller Fußballtag eigentlich, schönes Wetter. Ich mag ja diese August-Spieltage, weil da kann man auch Trikot tragen.
Ja.
Es gibt ja so 2-3 Spieltage im Jahr, wo du überhaupt nur Trikot eigentlich tragen kannst, ohne was drunter. Das ist halt einmal im August am Anfang und dann am Ende im Mai.
Ja.
Und es war ein toller Tag. Dann war ich einfach auch in der Nordkurve und war eine große Choreo für Günter Netzer. Das ist jetzt natürlich ganz schön zu erzählen, weil du bist ja erste FC Köln-Anhängerin.
Das ist sehr mutig jetzt von
und,
mir.
Und die Choreo bezog sich auf den Pokalsieg, der sich zum 50. Mal jetzt jährt, 73 gegen den ersten FC Köln, Borussia Mönchengladbach, da das legendäre Spiel, als Günter Netzer sich selber eingewechselt hat und das 2-1 geschossen hat gegen Köln. Ich sag's nochmal ganz laut, gegen Köln. Und ich stand direkt unter dem, also das war so die Choreo, bildete ab das Konterfei von Netzer und darunter der legendäre Satz, ich spiele dann jetzt. Das hat er damals zu Weißweiler gesagt. Und ich stand direkt unter dem Konterfei von Netzer. Es war sehr warm, ne? Wenn so eine Choreoplane über einem ist, ist es sehr warm. War ein toller Tag, ist viel passiert und dann ging halt das Spiel los.
Und dann war nicht mehr so schön. Aber weißt du was, ich habe deine Insta-Story gesehen. Mhm. Ich habe echt herzhaft gelacht. Ich fand es so geil, wie du, als der Leverkusen-Bus vorgefahren wurde, das mit diesem Sound unterlegt hast.
Da war ein Furzgeräusch runtergelegt. Das ist so die feine Klinge der Satire.
So, aber ich dachte mir, er weiß halt zu 99%, bekommt halt Gladbach gleich so auf die Mütze und trotzdem, so Hochmut kommt vor dem Fall, traut er sich ja, das ist halt Fußballfan, das liebe ich.
Ja, und das ist so ein bisschen, du hoffst natürlich, also auf der sportlichen Ebene denkst du, okay, die haben wahnsinnig gut eingekauft, wir haben eine junge Mannschaft, die sich noch finden muss und das dauert vielleicht auch mehrere Saisons, dass sie sich finden muss. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Trotzdem hast du gerade als Gladbach-Fan immer diese Resthoffnung, weil wir gerade unter Flutlicht oder 18:30 passieren immer die wildesten Sachen im Borussia-Park. Diesmal nicht. Also ich bin natürlich ein Fan von Superlativen, aber trotzdem muss ich wirklich sagen, das war wahrscheinlich das Beste, was ich seit 5-6 Jahren im Borussia-Park gesehen habe von der gegnerischen Mannschaft. Also ich war wirklich baff. Du hast selbst in der Nordkurve waren die Leute teilweise baff und haben kaum noch was sagen können, weil das war unglaublich, wie die gespielt haben. Also wenn der Xabi Alonso, das ist echt so ein schlafender Riese, ne? Da haben wir uns echt ein Monster geschaffen. Wenn der plötzlich seine Traummannschaft zusammenbekommt, boah, also das ist wie die gespielt, das war wie an der Schnur gezogen, macht mir ein bisschen Angst.
Ja, wobei ich da immer so ein bisschen gerne auf die Euphoriebremse trete.
Mhm.
So HSV-Anhänger werden jetzt wissen, wovon ich spreche, ne? Mhm. Die Saison hat 34 Spieltage. Gott, ich hier.
Ja.
Eine nach dem anderen.
Ich zähle das alles.
Ja. Am Schluss wird dann abgerechnet. Aber so ist es ja im Fußball. Weißt du, wenn im Moment ist das so die Mannschaft der Stunde und dann läuft auch alles zusammen und dann ist Fußballspielen leicht und dann ist irgendwie so eine Spielfreude da und es, also sowohl es anzusehen als es auch auf dem Platz zu spielen, das macht einfach nur Freude.
Mhm.
Weil aber auch alles zusammenläuft gerade. Jetzt lass die mal über 10 Wochen da oben wirklich mitmischen. Mhm. Sie werden jetzt schon als ernstzunehmender Titelkandidat irgendwie gehandelt. Dann geht irgendwann die Leichtigkeit abhanden und dann wird es schwierig. So. Und dann zeigt sich der Charakter einer Mannschaft. Und dann ist die Frage, können sie das wirklich über Strecke so halten? Und das weiß ich halt noch nicht. Das ist immer noch Leverkusen. Ne?
Also genau, das ist ja auch die Floskel, die man die ganze Zeit immer bedient. Das ist immer noch Leverkusen. Ja. Man weiß genau, was passiert. Wie früher mit Hinrunden, Bruno, Lavadia und so. Ja. Am Ende werden sie dann doch einbrechen. Aber jetzt haben sie, was mir so ein bisschen, also ich rede jetzt auch nicht direkt von der Meisterschaft. Ich glaube, langfristig ist Bayern da zu stark, wenn Kane unverletzt bleibt. Aber jetzt haben sie eben auch so jemanden wie Granit Xhaka geholt, der nicht kommt, um Dritter zu werden. Der kommt als Kapitän von Arsenal London, ist fast Meister geworden, ist einfach nur verschenkt am Ende. Der hat den Anspruch ganz klar und Xabi Alonso, der hat ja mehr gewonnen als wahrscheinlich die halbe Liga zusammen. Mhm. Er ist Weltmeister, Europameister, Champions League, mehrmals nationaler Meister, Pokalsieger, kann er wahrscheinlich selber gar nicht zählen.
Und trotzdem merkt man es ihm nicht an, ne? Das ist so ein bescheidener, feiner Kerl, finde ich. Ich war bei seinem ersten Spiel, als er als Trainer installiert wurde, das war nämlich gegen Schalke. Mhm. Und da hatte ich ihn auch im Interview und ich war so richtig ehrfürchtig, weil ich dachte mir so, Diggi, das ist Xabi Alonso jetzt hier einfach so, ne? Und man hat es ihm null angemerkt. Der ist so
humble, sagt man, ne?
Genau, decent guy.
Naja, aber wirklich. Ja. Aber diese Verpflichtung von Granit Xhaka, die kann wirklich einen Unterschied ausmachen. Der hat da und für den war das ja ein ganz besonderes Spiel. Man weiß, wie seine Verbindung zu Gladbach ist, auch zur Kurve ist. Das war kein normales Spiel für ihn. Und wie der dann aber trotzdem abgeliefert hat, also dem hat man gar nichts angemerkt. Der hat da wie eine Spinne im Mittelfeld die Fäden gezogen und ich liebe, das ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsspieler, wie der, mit welcher Ruhe und Coolness, wie leicht er dieses Spiel aussehen lässt und dann diese Bälle da ins Halbfeld und von da, also der spielt ja immer den Pass vor dem tödlichen Pass. Also das ist auch gerade beim 1-0 und oh Gott, dann der Boniface vorne drin und so, das ist schon... Also,
Wirtz, denen sieht auch irgendwie alles einfach aus.
Ja,
ne?
Also die spielen schon richtig stark. Jonathan Tah schießt jetzt auch wieder Tore. Dann haben die...
Wie war es denn für dich, Jonas Hofmann zu sehen im Leverkusen-Trikot?
Ja, also als die Verabschiedung war, war ich noch nicht im Stadion, stand ich noch draußen an der Bierbude. Ja, ich finde den Wechsel relativ... Also ich habe es letzte Woche relativ ausführlich erklärt, warum ich das als, wenn man die Fanbrille abnimmt, in Ordnung finde. Diesen Wechsel.
Ja, aber dann ist zu spüren, zu sehen so gegen den Ex-Verein ist
das ist natürlich
was anderes.
Brutal. Also das natürlich tut hart. Schon weh, das tut total weh. Der ganze Tag war, es war ein bisschen wie bei der Hochzeit der Ex-Freundin zu Gast zu sein. Also es macht so,
weiß wenn du nicht. Noch keine neue Beziehung hast.
Oder dazu Kellnern auf der Hochzeit vielleicht.
Noch schlimmer.
So. Der Bräutigam hätte gerne noch ein bisschen Eis in seinen Cuba Libre, ja? Danke. So hat sich so ein bisschen angefühlt. Und Granit Xhaka, tut einfach weh, das ist einfach irgendwie unser Junge und jetzt spielt er in Leverkusen auch noch so in Schlagdistanz, einfach so eine Stunde entfernt. Das ist wirklich hart. Hofmann natürlich auch und das ist schon, das tut schon weh. Aber was ich sagen muss, ich war am Ende fast den Tränen nah nach Abpfiff, weil sowas Emotionales habe ich lange nicht mehr erlebt, weil es ist so schön, man redet viel über Kurven und über Fans und dass sie oft zu sehr draufhauen oder unsensibel sind. Ich muss sagen, das Gladbacher Stadion reagiert so sensibel gerade auf diesen Neuanfang. Das ist so schön zu sehen. Die kamen nach Abpfiff 0-3 chancenlos. Wir waren wirklich chancenlos. Von der ersten bis zur 90. Minute chancenlos. Aber die haben alles gegeben. Mhm. Und dass das honoriert wird, das macht mich so happy, dass die Leute, dass nicht nur du als Einzelner, der sich immer zuschreibt, ein bisschen Ahnung von Fußball zu haben, das sieht, sondern 50.000 sehen das und hauen auch nicht alle ab, sondern feiern die Mannschaft nach dem Abpfiff mit dem Gesang Gladbach ist der geilste Club der Welt und lassen die nicht gehen und die, ich glaube so Spieler wie Honorat, Schwanschara und so, die noch nicht in der Bundesliga waren, die wussten gar nicht, was jetzt genau abgeht. Ist das jetzt hier Ironie oder?
Aber Satire?
Aber das überträgt sich dann glaube ich schon und die waren, du hast es in den Interviews auch gemerkt, das hat was mit denen gemacht und das ist ja diese Sensibilität, die du jetzt brauchst, wenn du einen Neuanfang wagst, weil es geht nur zusammen, es geht nur Hand in Hand, es wird eine ganz lange, harte Saison. Du merkst einfach, okay, gegen Mannschaft wie Leverkusen haben wir aktuell, da sehen wir nur die Rücklichter. Das wird, jetzt kommt Bayern, wenn wir da nicht, gut, Bayern ist für uns eigentlich immer ein Arbeitssieg, aber ich glaube, in dieser Saison wird es nochmal ein bisschen anders. Ja, es ist einfach schön gewesen. Ich hatte echt ein Kloß im Hals, weil ich das auch lange nicht mehr erlebt habe, so diese Bindung zwischen Mannschaft und Kurve. Allerdings sind wir bei Spieltag 2, wir kennen alle, Achtung Floskel, die Mechanismen des Geschäfts.
Wie lange hält das? Ne?
Genau, wenn jetzt 5 Spiele nicht gewinnst, dann ist da auch Essig, ne? Also dann ist auch vorbei. Aber dass die Fans wirklich 0-3 Auftakt-Heimniederlage so nicht nur verzeihen, sondern Kopf hoch, ihr habt alles gegeben. Es ist halt gerade so, das ist nicht unsere Kragenweite.
Wir können nicht mehr.
Genau.
Wir können einfach nicht besser.
Das ist toll. Das, das wirkt teilweise wirklich wie so ein Erstrunden-Pokalspiel.
Ja,
aber ich bin gespannt. Jetzt kommen Bayern und dann...
Da hat man einen Punkt nach drei Spielen.
Ja, eben. Weiß ja, wie es ist. Wahrscheinlich entweder das oder typisch Gladbach gewinnt 2-0 und keiner weiß jetzt plötzlich wieder wieso.
Ja.
Ja, was glaubst du denn, wo landet denn Leverkusen jetzt am Ende? Was schätzt du denn?
Ja, guter Zweiter, ne?
Ja, aber Champions League wäre ja schon...
Ich glaube, Union wird strugglen diese Saison, weil das ist schon viel, was da jetzt auf die zukommt. Mhm. Ich finde es eh krass, so diese Saison, dass Leverkusen Europa League spielt. Weil so wie die spielen, ist halt in meinem Kopf sind die Champions League so, ne? Aber ich glaube, sie packen die Quali für die Champions League.
Mein Tipp ist auch, Leverkusen wird es machen wie Frankfurt. Frankfurt war ja damals unter Adi Hütter im Europa League Halbfinale, an Chelsea gescheitert. Und hat dann das Ding geholt.
Das heißt, Halbfinale war jetzt letzte Saison, und jetzt kommt der Titel.
Leverkusen ist gegen AS Rom ausgeschieden im Halbfinale. Ich glaube, dass Leverkusen die Europa League gewinnt.
Mhm. Ja, würde ich nicht gegenwetten. Und aus Sicht meines neuen Arbeitgebers hätte ich da auch nichts
dagegen. Stimmt, können sich alles bei RTL angucken. Union hast du gerade schon genannt, gutes Stichwort. Man denkt ja immer, jetzt ist ja irgendwann auch mal gut, oder? Mhm. Und dann, jetzt gewinnen die auch in Unterzahl beim Aufsteiger Fußballspiele, das ist ja das immer, was du sonst eigentlich dann nicht gewinnst und deswegen dann irgendwann abkackst. Aber jetzt gewinnen die auch sowas. Dann dieses Märchen mit Robin Gosens.
Wie geil ist das? Also wirklich.
Unglaublich.
Ja, wirklich. Als die Gerüchte aufkamen, habe ich mir gedacht, nee, passiert das jetzt wirklich? So, ich finde das so geil. Ich finde Robin Gosens eher einen unfassbar sympathischen Typen.
Ja.
Ich habe mir eh gewünscht, dass der in die Fußball-Bundesliga kommt.
Ja.
Aber ich finde, es gibt auch keinen besseren Fit als Union Berlin. So, ich kann mir den auch in Berlin gut vorstellen. Mhm. Also ich finde, das ist ein Fit von allen Seiten. Und jetzt schießt er auch noch zwei Buden. Ich glaube, der X-Faktor Chaka für Leverkusen ist Robin Gosens für Union Berlin.
Aber das ist wirklich, der ist so ein Malocher im besten Sinne. Ich finde ja nichts müßiger als dieses Typengelaber immer und so.
Ja, ist aber ein echter Typ. Ne?
Ja, ja, aber bei ihm, der macht halt was mit einer Mannschaft, ne? Weil der ackert und ackert und ackert da einfach und malocht sich da in die Herzen. Mit Micky Beisenherz schicke ich mir manchmal so Bilder hin und her, wenn der wieder so bodenständig wirkt. Letztens, als dann ganz Europa, Fußball-Europa nach Mykonos und Ibiza geflogen ist in Urlaub, da hat Robin Gosens einfach nur von so einem ganz alten Campingplatz so ein Campinghäuschen mit Campingwagen gepostet und dann so endlich Urlaub. Ja. Weißt du so, und denkst so, das ist der Teamkollege von Lukaku, der wahrscheinlich gerade im Privatjet Richtung Seychellen unterwegs ist. Und einen Tag später hat er gepostet, ich vermiete eine Wohnung in Anhold, zwei Zimmer, Küche, Bad für bla bla bla. Und dann dachte ich so, welcher Spieler von Inter Mailand, egal ob Recoba, Zanetti, Cambiasso und so, würde in Anhold eine Wohnung inserieren, oder?
Das ist überragend. So
ein normaler Typ.
Wirklich normal, ja.
Finde ich wirklich...
erfrischend normal.
Wirklich erfrischend
mehr
normal.
Mehr davon.
Ja, aber Union ist wirklich, du denkst ja immer wieder, jetzt muss es doch mal rein. Das hatte ich nämlich auch immer bei eurem Verein, beim 1. FC Köln, als Gladbach-Fan, dachte ich oft, als Baumgart neu da war, man wünscht dem Rivalen ja nichts Gutes, ne, sportlich. Und du hattest immer das Gefühl...
Ich verstehe mittlerweile, warum wir so weit auseinander sind. Ich habe mich eben gewundert, so die Mikrofone sind so einen Meter weit auseinander. Ja. Aber ja, jetzt erst Pokal und jetzt das. Ja.
Und dann wir haben einfach nicht aufgehört, gut zu spielen unter Baumgart. Es ging immer weiter und irgendwann greift dann ja dieser Hermann Gerland-Satz, immer Glück ist Können. Und das ist bei Union ja auch so. Also ich wüsste gerade keinen Grund, warum die einbrechen sollten, ehrlich gesagt. Also außer die Doppelbelastung.
Genau, die Doppelbelastung.
Aber die sind ja so breit jetzt mittlerweile auch aufgestellt. Die bringen dann so ein Volland ja auch erst zur zweiten Halbzeit.
Ja, die haben unfassbar gute Transfers getätigt, finde ich auch. Die haben echt einen breiten Kader. Ich glaube, die werden viel rotieren diese Saison. Für alle Fußball-Manager-Spieler, Finger weg von Union-Spielern. Ich glaube, die werden viel rotieren. Aber ja, wie du sagst, also die sind damals, glaube ich, mit Paderborn aufgestiegen aus der zweiten Liga. Und wenn du dir dann jetzt mal anschaust, wo Paderborn steht und wo Union steht, man, ey, die spielen Champions League.
Ja.
Das ist einfach das Wahnsinn.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, du hast als, wenn du jetzt Fußballmanager bist von Vereinen irgendwie im unteren Tabellendrittel oder vielleicht auch im oberen Zweitligatabellendrittel, du hast halt natürlich jetzt einen gewissen Druck, ne? Weil du hast immer dieses Argument, also es gibt von der Opposition quasi immer die jetzt das Argument, Union hat es doch auch geschafft mit ohne Investor und so. Also dieses, der Fußball hat sich verändert und wir können halt nicht mehr mithalten, das hat Union halt widerlegt.
Ja, Freiburg ja auch.
Genau.
Ja, das sind deswegen schön, dass die beiden Vereine so erfolgreich dastehen in der Fußball-Bundesliga, weil die sind der lebende Beweis dafür, dass es wirklich mit guter Arbeit an der Basis und vor allem Konstanz. Also wenn du dir auch mal die Führungsetagen anschaust von diesen Vereinen, ich finde, die sind eh oft unterschätzt im Fußball. Man spricht immer über Trainer, aber ich glaube gerade dieses Zwischenverhältnis oder Binnenverhältnis zwischen Trainer und Manager, Stichwort Eberl. Also ich finde auch, das war ganz merklich, der Abgang. Seitdem ging es auch mit Gladbach nochmal ein Stück bergab. Und das ist einfach bei Union Berlin auch mit Oliver Runert, hast du da auch einen Mann im Hintergrund, der einfach, der weiß, was er tut und das funktioniert.
Was mir noch aufgefallen ist beim Union-Spiel, dass ja der Duki hat ja das 4-1 gemacht und ist mit dem Torwart zusammengerasselt. Das war heftig, das sah, wie sah das aus, wie so ein erstes Date von Marc Terenzi und Verena Kern. Ja, die sind wirklich
bisschen ruckelig.
Ja, ein bisschen ruckelig. Zusammengeknallt, der lag sofort da. Niemand hat gejubelt, alle haben sofort den Mannschaftsarzt rangerufen. Der war ja quasi K.O., hat danach dann weitergespielt. Klar, ein Mannschaftsarzt wird schon ein Auge drauf haben. Ich bin kein Mediziner. Trotzdem traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, dass ich das irgendwie unverantwortlich finde.
Ja, bei Kopfverletzungen.
Und du kommst, genau, und du kommst jetzt vom American Football aktuell, machst NFL für RTL. Da wird der Kopf, obviously, ganz anders geschützt. Findest du, dass das in der Bundesliga auch, dass man da mehr drauf achten soll? Also wir müssen jetzt nicht unbedingt wie Peter Cech mit Helm spielen oder wie in England in der Jugend jetzt den Kopfball verbieten, obwohl da viele Neurologen sogar sagen, das bringt was. Wie siehst du das?
Also ich finde, so Kopfverletzungen sind schon echt ein Thema, ne? Also da sollte man schon sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Aber was ist die Lösung? Also jetzt Kopfbälle verbieten oder mit Helm spielen, sehe ich jetzt irgendwie beides nicht in der Fußball-Bundesliga. Aber vielleicht muss man da an der Basis vermutlich anfangen, dass man einfach den Kindern wirklich schon ganz profan an der Basis mitgibt, dass man gerade im Luftduellen nicht mit dem Kopf so in den Zweikampf reingeht. So, ne? Da darfst du halt dann nicht nur auf den Ball schauen und von hinten dann gegen irgendjemanden rasseln. Da musst du halt wahrscheinlich wirklich von unten an den Kindern einfach mitgeben. So, Achtung, bei Luftduellen, Kopf hat oberste Priorität, nicht der Ball. So.
Und nun Werbung.
Freunde der Sonne, ich habe ja irgendwie so eine Schwäche für Dinge, die keiner mag. Immer wenn irgendwas keiner mag, dann finde ich das immer ganz gut. Und das ist vor allem in der Tierwelt so. Jetzt fragt ihr euch, wo will der denn hin? Das hört ihr gleich. Zum Beispiel früher, wenn wir im Zoo waren oder so, alle haben sich die Löwen angeguckt, Elefanten und so. Ich stand dann da im Rücken zum Gehege und habe mir die Tauben angeschaut. Fand ich irgendwie cooler. Tauben finde ich irgendwie spannend. Die machen ja scheinbar alles richtig, sonst gäbe es davon nicht so viele. Ha, es geht an dich, Tiger. Und genauso ist es bei Waschbären. Waschbären werden auch international immer ein bisschen verschrien. So, die fressen so viel, die sind so unersättlich, die wühlen durch Mülltonnen und sonst was. Aber ich finde das völlig legitim, weil die fressen einfach das, was sie lecker finden und davon einfach kriegen sie nicht genug. Und das ist doch völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin Waschbär-Fan und deswegen ist es genau richtig eigentlich, dass mein heutiger Werbepartner Simon Mobile den Waschbären als sein Tier auserkoren hat. Das ist sein Werbetestimonial und ich finde es großartig, weil Simon Mobile steht eben für den perfekten Mobilfunkvertrag mit sehr viel Datenvolumen. Also der Waschbär, der geht dahin, wo es gut ist und dann will der so viel, wie es nur geht. Und das kriegst du eben da auch, weil wer jetzt einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst mal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Da wird der Waschbär in mir glücklich. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Und weitere Vorteile von Simon Mobile, die mich wirklich glücklich machen. Zum einen, weil ich wahnsinnig konservativ bin, was so Verträge angeht. Man kann den monatlich kündigen. Oh, ist das nicht geil. Einfach keinen Druck haben, keine Angst. Wenn du alles doof findest, kannst du einfach monatlich kündigen. Ist doch fantastisch. Wirst du aber nicht doof finden, denn es gibt noch Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link/copper und wie immer in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mit den Waschbären los und suche mir noch irgendwas. Und davon ganz viel. Ganz viel!
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper TS.
Hast du selber hier auch gespielt?
Ich habe selbst tatsächlich nicht gespielt, also zumindest nur so gekickt, so ne, freizeitmäßig. Ja. Mein Bruder hat gespielt und ich stand tatsächlich jedes Wochenende mit ihm am Ascheplatz. Und ich habe in Südafrika auch mal als Co-Trainerin gearbeitet. Ganz witzig.
Wie, ne? Wann warst du in Südafrika? Ich dachte, du hast in San Diego studiert auch.
Ja.
Journalismus, ne?
Das stimmt, das stimmt. Und dann habe ich nach meinem Studium, wollte ich ja eben in die Richtung Journalismus und das hat alles nicht so direkt geklappt. Man sieht ja immer nur das, was klappt. Und dann bin ich, erst habe ich mir gedacht, boah, ihr könnt mich jetzt alle mal hier, ich hau jetzt ab. Ich gehe jetzt nach Südafrika, ich mache jetzt irgendwas Soziales.
Wie Ernst Middendorf.
Ja, wirklich. Ja. Ich habe einfach mal gesagt, nee, ihr könnt jetzt alle mal euren Scheiß hier alleine machen.
Ja.
Ich bin dann mal weg.
Okay.
Und dann bin ich nach Kapstadt und habe da Kids trainiert. Quasi über den Fußball wollte man versuchen, die von der Straße fernzuhalten. Ja, und dann habe ich da mal zweimal drei Monate sogar, insgesamt ein halbes Jahr, mich um die Kiddies da gekümmert.
Das ist gut trainiert, stark.
Ja.
Spielen die eigentlich noch da im Stadion? Sind diese Stadien jetzt komplett leer da in Südafrika von der WM?
Ja, schon. Also das war jetzt nicht so nachhaltig. Nee.
Ja. Was nachhaltig ist, ist, glaube ich, der Wechsel von Harry Kane. Da muss ich einfach mal, ja, ich bin jetzt einfach mal so arrogant und.
Du bist das Harry Kane-Orakel.
Ja, ist natürlich jetzt auch nicht besonders schwierig, das vorher rausgeposaunt zu haben, aber ich habe letzte Woche gesagt zu Gregor Rühl, jetzt hat er das Tor gemacht, direkt im ersten Spiel gegen Werder. Das heißt, der Knoten ist geplatzt, das, worauf Mittelstürmer ja immer sofort warten, nachdem sie gewechselt sind. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren konnte für Nicht-Fans des FC Bayern. Weil jetzt ist klar, was passiert. Er wird im Heimspiel 2 machen.
Und was macht er dann jetzt im nächsten Spiel gegen Gladbach?
Wenn Toni Janschke spielt, gar keins. Nein, Quatsch.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Er macht einen Elfer, glaube ich.
Okay.
Er macht einen Elfer.
Okay.
Aber wir machen 3.
Nein, gut, also es wird ein 3-1 für Gladbach. Ja. Ja gut, Harry Kane war jetzt kein Hot-Take, aber trotzdem gut prognostiziert von dir.
Dankeschön.
Ja, doch an der Stelle Props.
Klassischer Bayern-Heimsieg, ne? Dieses Sonntagsspiel gegen Augsburg. Unglaublich fürchterliches Fußballspiel, die ersten 20 Minuten. Fürchterlich.
Augsburg gar nicht so schlecht, ne?
Ja genau, also ja, halt zerstört, ne? Also die spielen, wie Goretzka es so schön gesagt hat, die spielen sehr unorthodox und das ist ja auch, Augsburg weiß ja, wie die spielen, also das ist ja, die versuchen halt alles irgendwie zu punkten, ist ja auch völlig in Ordnung, fair enough. Und dann habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der beim FC Bayern arbeitet und habe gesagt, was spielt ihr denn gerade, aber wahrscheinlich müsst ihr einfach nur geduldig sein. Und in dem Moment, als ich geduldig geschrieben habe, hat Sané da dieses Gurkentor, da halb Eigentor, halb hinter der Linie, Torkamera und dann zählt es.
Aber halt Tor.
Tor. Und dann wusste ich, okay, es wird dieses Bayern-Spiel, weil dann die Kamera, der Ball war drin, Schiedsrichter gibt Tor, Kamera geht in auf irgendeine Haupttribüne und die Fans jubeln nicht, sondern klatschen einfach nur und du wusstest, ja, es ist ein klassisches Bayern-Heimspiel.
Ja.
Das ist so.
Ja, kannst du auch an der Stelle Kaffee und Fernseher ausmachen, ne? Am Sonntag. Ja, kannst dich am Tatort freuen. Ja, gebe ich dir recht, aber ich finde so bei den Bayern, ich finde die werden eigentlich erst spannend ab Spieltag. Ja. Ab Halbfinale Champions League. Mhm. Ab dann werden die spannend, weil bis dahin, ja, lass halt jetzt Harry Kane, da geht es jetzt darum, wird der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga, so, ja, kriege ich jetzt aber auch keine Gänsehaut, wenn das wird, ne? Es ist für 100 Millionen irgendwie auch teuer eingekauft.
Leider ist der auch so nett.
Der ist super nett, der kann ja auch nichts dafür, der Kerl, wie auch der ganze Transfer abgelaufen ist und so, aber irgendwie habe ich den, also ich war schon müde, als er kam, so, weil irgendwie gefühlt spielt er ja schon seit 3 Jahren jetzt hier, weil es gab ja kein anderes Thema mehr. Ja, und die Bayern, das ist so ein bisschen. Das Einzige, was mich daran fasziniert, ist, dass die Konstanz bei denen fehlt. Ich finde so dieser Nimbus des Unschlagbaren, den haben sie nicht mehr.
Dachte ich auch, gerade in der ersten halben Stunde und die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit in Bremen.
Genau.
Sie merken, die sind schon zu packen auch.
Und das merken, wenn wir das merken, dann merken das die Gegner erst recht, weißt du? Und das ist, glaube ich, so das Einzige, warum sie halt jetzt schlagbar sind. Also auch Augsburg weiß, nach 30 Minuten, die wir hier gut gespielt haben, wir sind gut drin im Spiel, wir können hier was mitnehmen.
Ja.
Du siehst ja auch irgendwie so Supercup gegen Leipzig, manchmal haben die so Totalaussetzer oder letztes Jahr Pokal gegen euch. Da denke ich mir so, was ist denn mit denen los? So, ne? Also da fehlt so ein bisschen so dieses... Ja, sind halt die Bayern, da kann nichts anbrennen. Doch, da kann was anbrennen. Mhm. Aber das ist halt auch alles irgendwie so egal, weil bei Dortmund brennt halt auch viel an. So. Und bei Leverkusen haben wir eben gesagt, da muss man auch mal hinten raus schauen, wie lange da noch Luft ist im Tank. Und deswegen wird es eigentlich erst spannend, so ab Halbfinale Champions League bei denen, finde ich, oder? Und dann ist die Frage, wie du eben sagtest, so ist Harry Kane fit, ja oder nein? Sind die 3-6er fit? Gibt es eine Holding Six?
Wie du schon gesagt hast, ich befürchte, es wird so eine Saison, wo die Bayern Meister werden auch. Weil die anderen, weil ich glaube, Leverkusen wird das nicht halten können.
Wird es nicht halten können?
Wird es nicht halten können. werden super, wenn die in die Champions League kommen, aber die werden, glaube ich, nicht Meister, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, die werden ja
kann sehr schlecht altern. Kann sehr schlecht altern, dieser Soundfile hier. Ja. Aber ich glaube, die Bayern werden Meister, weil die anderen auch wieder irgendwie, wie es dann immer so schön heißt, nicht wollen. Ja. Du hast jetzt ja auch in Bochum gesehen, das ist ja wieder, keine Ahnung, ich habe viele Freunde, die sind Dortmund-Fans. Wir haben am Samstag noch den 30. Liebe Grüße, alles Gute nachträglich von Gregor Rühl gefeiert. Da waren viele Dortmund-Fans, die aus Bochum dann gerade kamen nach Köln, die alle völlig bedröppelt waren, auch wenn es erst der zweite Spieltag war, weil es wieder diese Lethargie
aber
zeigt,
das,
ne?
Ich verstehe nicht, was ist denn in Dortmund los? Tommy, sag mir das doch mal, weil da sagt danach, ich weiß nicht, ich glaube Kobel war es, in einem Interview, ja, wir waren irgendwie ein Stück weit überrascht, wir wurden von den Bochumern überrascht.
Ja, und ich als Wurst habe es doch hier schon im Podcast letzte Woche im Interview mit Mats Hummels, habe ich doch schon gesagt, und ich habe ja nicht mal Ahnung, das ist ja so ein typisches Pokalspiel, das wird eklig.
Ja, das war kerniger Straßenfußball an der Kastropper.
Und wenn ich das auf dem Schirm habe, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe sowas wirklich
nicht.
Das meine ich.
Das war doch, das ist doch, darauf konntest du dich doch vorbereiten, einstellen. Ja. Und das kann ich nicht nachvollziehen, dass man sagt, da wurden wir von Bochum überrannt. So, ja.
Ja, und auch überrascht. Einfach so, verstehe ich nicht.
Nee.
Und ja, Dortmund, ich weiß es nicht. Das ist, ich habe ja in der Familie auch Dortmund-Fans und ich weiß, es ist einfach nicht einfach, Dortmund-Fan auch zu sein. Ne? Du weißt, vor so einer Saison, eigentlich, wenn man sich die Kader so anguckt, du kannst halt Zweiter werden und Pokalsieger. Und alles drunter ist eigentlich auch immer Kacke. Also du kannst vielleicht mal Meister werden, letzte Saison haben es dann leider nicht geklappt am Ende. Aber das ist halt so, es ist auch schwer, sich aufzuraffen, finde ich. Und ich frage mich, ob das dann für so eine Mannschaft auch gilt. Vielleicht ist das zu weit hergeholt und am Ende sind es Sportler und wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, Dortmund-Fan sein ist auch nicht easy, ne? Nee,
überhaupt nicht. Also ich habe mit allen Dortmund-Fans letzte Saison am letzten Spieltag so mitgelitten. Mhm. Also das war ja schon echt hart. Und Mats Hummels hat es ja letzte Woche zu dir auch gesagt, dass selbst er, ich meine, und da spricht wirklich viel Fußballerfahrung, dass er irgendwie beim ersten Mal vor der gelben Wand so nochmal die Emotionen und Gedanken auch hochkam an diesen letzten Spieltag. Wahrscheinlich steckt das schon noch so in den Knochen, oder? Weil ja. Das kann ja, eine andere Erklärung gibt es ja nicht, weil die haben die Mannschaft, ja, Jude Bellingham, klar, der fehlt dir, unbestritten, aber ansonsten haben die ja die Mannschaft zusammengehalten.
Ja, die erwarten natürlich das, was wir gerade Chaka zugeschrieben haben, dieses Leitwolf-Ding, das erwarten sie ja von Chan.
Ja.
Und wenn das mal so ausbleibt, dann ist das halt wirklich eine unfassbar talentierte Mannschaft, die aber ohne diesen, ja, wohl eigentlich auch nicht, ne? Die haben Chan, Hummels, die haben hinten auch Kobel, den Mund aufmacht.
Die haben Brandt, ich finde Brandt ist auch einer mittlerweile, der echt vorangeht. Ich finde jedes Interview, was er nach einem Spiel gibt, das hat Hand und Fuß.
Ja. Aber wieso ist diese Lethargie, also ich bin ja kein Dortmund-Fan, aber es ist so, selbst ich habe manchmal dieses Gefühl, wie so eine, als wäre ich so ein Lehrer, der in der ersten Reihe sitzt da einer und du weißt, der kann es viel, viel besser und macht aber nur Quatsch ab und zu. Er macht nur jede zweite Stunde alles unglaublich gut und danach dann wieder gar nichts. Und denkst so, Junge, was ist denn? Du hast es doch in dir.
Und
dann spielen die da 1-1 und das sind ne, Bayern gewinnt dann so ein Dreckspiel am Sonntag 3-1 gegen Augsburg, in dem das was auch echt am Anfang nach Unentschieden oder so einem ekligen 1-0 vielleicht aussah. Und der BVB spielt dann 1-1 da.
Mhm.
Und
war überrascht davon, dass Bochum da alles reinwirft. Ja. Ich meine, das ist auch noch
ein Revierderby. Jetzt spielen sie gegen Heidenheim, wir wissen, was passiert. Die gewinnen jetzt 5-0 und dann ist alles wieder gut.
Ja.
Und dann, also, das ist echt zum Verzweifeln manchmal.
Also ich hatte vor der Saison den Hot Take aufgestellt, dass Dortmund easy Meister wird. Und Hot Take, weil ich habe gesagt,
wegen
easy.
Allaire. Wegen Allaire. Das war mein Tipp.
Okay.
Wirklich?
Ja, ich habe gesagt, die Bayern, die stolpern. Die stolpern genauso, wie sie aus der Saison rausgestolpert sind, stolpern sie in die neue rein. Mhm. Und ich habe gesagt, Dortmund wird easy Meister. Die wollen es jetzt erst recht so. Mhm. Ne? Aber ich muss den über Bord werfen nach zwei Spieltagen. Ich habe, glaube ich, jetzt ist das gekippt bei mir und ich habe eher das Gefühl, dass Dortmund dieses Gefühl hat von, scheiße, wir müssen jetzt wieder 33 Spieltage ackern, alles reinwerfen, so viel Power da reingeben, um überhaupt dahin zu kommen, wieder eine Chance zu haben. So, da muss wieder so viel zusammenkommen, so eine Saison ist ja schon lang, ne? Und ich glaube irgendwie, im Moment habe ich das Gefühl, die sind noch so ein bisschen leer.
Ja, Ja. Irgendwas
ist da, ne?
Und ich hatte auch die Hoffnung, dass, weil wir wissen ja, wie sie performt haben, seit Allaire dabei war. Deswegen dachte ich, das geht jetzt so nahtlos weiter. Mal gucken, wir sind ja auch bei Spieltag 2, ne?
Ja.
Es wäre oft so, dass...
wir wollen sie nicht abschreiben.
Genau, selbst ernannten Experten oft genug das Maul gestopft wurde schon.
Ja.
Mal gucken.
Uns dann, meinst du?
Ja, ja, das kann gut sein. Du weißt ja nie, also...
Aber ich liebe es, dass ich jetzt einfach über Fußball so quatschen kann,
ja, weißt du? Du hast das ja sonst gar nicht mehr in deinem Leben, ne? Muss immer American Sports machen, aber ist ja auch geil.
Ist auch geil, ja.
Aber schon was anderes.
Ja. Wie findest du das eigentlich, dass irgendwie die Saison läuft und Transferfenster ist noch offen und du denkst immer, das ist doch scheiße, oder?
Ja, vor allem, dass jetzt einfach ein Salah aus Liverpool jetzt angeblich jetzt nochmal um die Freigabe gebeten hat.
Ich habe
eben
irgendwie
gelesen. Verlierst du ja den Glauben oder so ein Klopp, der sitzt doch dann da jetzt und denkt, ich dachte, wir sind die mit Geld.
Ja. Ja, echt. Also ich kann irgendwie... Auch so Füllkrug und so, also das ist ja schon, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Spieler, ne? Ja. Das sind ja echt auch Kolomani für Frankfurt, das ist der Chaka von Leverkusen so, ne? Und da musst du ja irgendwie doch wissen, ob du jetzt mit dem planen kannst für die Saison oder nicht. Ja.
Also, übrigens, weil ich es gerade gesagt habe, ganz kurzer Exkurs, Premier League. Also es ist zufällig mitbekommen, also ich habe es gestern 90 Minuten geguckt, Liverpool in Unterzahl.
Unfassbares Spiel.
In Newcastle, die ja mittlerweile auch kicken können.
Ja.
Dann fliegt Van Dijk vom Platz und dann entsteht da wieder so ein Klopp schafft es ja so, 3 Märchen pro Saison zu schreiben. Ich glaube, eins ist jetzt schon, steht jetzt in den Regalen, nämlich dieser Auswärtssieg in Newcastle. Sein Interview danach auch, der hat ja schon alles erlebt, aber der war ja kurz, der war fast den Tränen nahe. Der hat so einem deutschen Medium ein Interview gegeben, das war wirklich krass, weil ich meinte, sowas habe ich noch nie erlebt. Dann in Unterzahl in Newcastle bringt er den Darwin und der macht einfach nochmal 2 Hütten. Der Klopp kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Da will er also seine Zähne, sein Grinsen, als wären da irgendwie 2 frisch gestrichene Leitplanken da. Es war wirklich einfach ganz toll. Und was auch toll an dem Spieltag war in der Premier League, Kevin Schade hat sein Premier League-Debüt-Tor geschossen. Und da setze ich ja große Hoffnung drauf, weil die haben 1-1 Brentford gegen Crystal Palace gespielt, er hat getroffen und ich setze große Hoffnung auf diesen Jungen, dass der irgendwie auf so 10 Tore oder so kommt die Saison, dass der noch bei der EM irgendwie eine Rolle spielt.
Aha, okay, ich dachte jetzt gerade, was hast denn du für einen Kevin Schade-Crush, aber
ich glaube, dass da, also
verstehe.
Große Hoffnung in denen, weil Stürmer haben wir ja keiner mehr, also Nationalmannschaft ist ja kurz davor, Janka und Olaf Marschall nachzunominieren. Für die EM, weil ich wüsste dann nicht, wenn Füllkrug sich verletzt. Wir haben wirklich niemanden. Wir haben niemanden.
Behrens, der trifft doch gerade ganz gut mit dem Kopf.
Behrens, ja stimmt, der Willem Dafoe von Union Berlin. Ja,
so.
Wirklich. Kommen wir zu unserer Rubrik Topmöller und Flopmöller der Woche.
Der Topmöller der Woche.
Der Topmöller der Woche ist mir aufgefallen, ich glaube auf der Instagram-Seite der Kollegen von RAN. Die haben darüber berichtet, das fand ich wahnsinnig geil. Die Fans von Malaga sind nämlich sauer, weil in dieser Transferperiode fast nie nichts für sie runtergefallen ist vom Transferbaum. Die haben kaum Spieler verpflichtet, also nichts Namhaftes, gar nichts. Und du kennst ja diesen Kult, vor allem aus der türkischen Liga auch, dass wenn neue Spieler irgendwo am Flughafen ankommen, dass in der Super League ist das so, dass die dann empfangen werden, ein Schal wird umgeworfen, da werden Fotos gemacht, da wird mit denen gejubelt. Und die Fans von Malaga, so eine Gruppe, hat jetzt einfach irgendwelche Passagiere, hat einfach so getan, als wären das Neutransfers, Neuverpflichtungen, und haben den Trikots angezogen und haben rausbekommen, wie die heißen und den Namen gesungen und Schals umgelegt und einfach so getan, als wäre das die große Neuverpflichtung.
Ja, wie geil fühlt man sich denn dann als Passagier? Also einfach mal so Kultfigur für einen Tag.
Ja, aber auch Horror, ne? Stell dir vor, du hast so einen richtig schrecklichen Flug und willst einfach nur raus. Dann
bist
du so
verkatert, dann siehst du aus wie...
Ja, ja. Ja, wirklich. Und hast so, dann kommen so 20 Fans angerannt mit Bengalos und bejubeln dich.
Ja.
Aber ich finde es eine wunderschöne Art des Protests oder der Ironie. Also ich finde es super lustig.
Ist auch Satire, ja. Ja, Humor ist einfach eigentlich immer eine gute Antwort.
Das ist immer eine gute Antwort.
Ja. Finde ich gut, ja. Finde ich einen guten Top. Eigentlich nicht mitbekommen.
Der Flopmöller der Woche.
Der Flopmöller der Woche. Man könnte jetzt sagen, und das wäre aber schon der falsche Umgang damit, zu sagen, ist ja schon alles zugesagt. Ist es sicherlich, aber noch nicht von allen. Nämlich einfach die Thematik um den Kuss der spanischen Weltmeisterin. Ich muss auch nochmal was dazu sagen, weil ich habe letzte Woche, war das relativ frisch, da bin ich auch noch in Anführungszeichen drauf reingefallen, auf dieses Zitat von ihr, von Jenny Hermoso, wo sie sagt, es war doch gar nicht so schlimm. Das habe ich dann ja hier noch so ein bisschen schwammig formuliert, weil da war noch nicht ganz klar, findet sie es jetzt wirklich schlimm oder nicht. Aber turns out, sie findet es nicht gut. Und damit ist das Thema ja ganz klar. Also du kannst ja nicht einfach jemanden küssen, der das nicht will. So, ja. Also man muss, es wurde jetzt ganz viel dazu geredet, aber man kann es ja einfach mal so runterbrechen. Ja. Das macht man dann halt nicht.
Das macht man nicht.
Und dann
das ist ein Teil
man,
von, das macht man nicht.
Genau, dann sollte man auch die Konsequenzen tragen. Und das gerade wenn die Spielerinnen und Spieler auch jetzt, solidarisieren sich auch viele männliche Spieler, sagen, mit dem Verbandspräsidenten, das geht nicht, das wollen wir nicht. Furchtbar. Also ich finde das auch vor allem furchtbar, wie er an diesem Posten klebt, oder? Also dieses sich mit Händen und Füßen wehren dagegen.
Ja, ich finde auch immer die spannend bei so Themen, finde ich immer die Reaktion. Weil jetzt ist es passiert, ja, das ist mal das eine, das kann man eigentlich nur schlecht finden, wie du es gerade gesagt hast, weil in dem Moment, wo sie sagt, ich möchte das nicht, geht das nicht. Mhm. Aber was dann für Reaktionen darauf kommen, genauso wie von Karl Rummenigge, das ist halt dann, da wird es dann spannend, ne? Und abenteuerlich. Und dass er auch einfach wirklich da vehement nicht zurücktreten möchte. Mhm. Ey, mein Gott, also die Sachlage ist doch gerade klar, du hast Scheiße gebaut. Dann sei halt ein Mann und steh zu deinem Verhalten und steh zu deinen Fehlern und zieh die Konsequenzen daraus. Und das wäre jetzt an der Stelle ein Rücktritt, oder?
Absolut.
Ja.
Also es wird ja immer wieder, und ich finde, das ist ein super Beispiel. Was wäre denn, wenn Supercup-Finale vor 3 Jahren oder 2 Jahren als Donata Hopfen, glaube ich, noch Geschäftsführer in der DFL war, stimmt, die hätte einfach so Leroy Sané geküsst. Das hätten wir zumindest etwas weird gefunden, oder? Und wenn man das jetzt einfach
zurecht.
Mal, oder Angela Merkel damals nicht nur neben Özil gestanden in der Kabine, sondern einfach noch so ein Küsschen verpasst auf den Mund.
Ein Schmatzer.
Wieso soll das andersrum in irgendeiner Form, okay, ich check's nicht. Ich verstehe auch nicht, dass da sich nicht alle einig sind, weil immer wenn dieses Beispiel jetzt auch in den sozialen Medien genannt wird, was wäre, wenn eine Frau das gewesen wäre, die Kommentare darunter ganz oft, nö, das wäre überhaupt kein Problem und so, habt euch nicht so. Und ich so, hey, ich check das nicht. Also jetzt im Doppelpass haben sie auch drüber geredet und waren sich ja auch zu Recht alle einig. Didi Hamann hat, man kann über Didi Hamann sagen, was man will, aber ein fantastisches Statement dazu abgegeben.
Der hat immer eine klare Meinung.
Ich verstehe wirklich nicht, wieso sich da nicht alle einig sind.
Ja, bin ich bei dir. Und das ist ja, das meine ich damit. Das ist dann eigentlich der Flop an der Sache.
Ja, genau.
Weißt du, also es passieren Fehler, es passieren dumme Dinge. Aber das, was dann daraus gemacht wird, da entscheidet sich ja dann, also da können wir ja aktiv mitentscheiden, wie wir damit umgehen.
Ja.
Und da passieren irgendwie gerade, und das Schlimmste ist ja, ey, die sind Weltmeister geworden.
Das ist für mich auch ein großer Flop.
Ey.
Also keiner weiß mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Keiner redet.
Ja, genau. Also, das war der größte Triumph für diese spanische Nationalmannschaft.
Ja.
Und da redet gar keiner mehr drüber. Wir reden nur noch darüber. Ja. Flop.
Absolut.
Ja.
Worüber wir auch unbedingt nochmal reden müssen, du hast es eben schon gesagt, diese Kane-Mania gab es, es entsteht popkulturell, finde ich, gerade so ein neuer nerviger Trend, nämlich diese Transferperiode sowas von aufzublasen, gerade in den sozialen Medien. Ich weiß, es ist immer ein Geben und Nehmen, du arbeitest als Sportjournalistin, du weißt, ihr würdet gewisse Themen nicht machen, wenn das nicht auch so geklickt werden würde, das weiß ich auch. Trotzdem ist es schon so, dass es, finde ich, gerade in diesem Jahr, dann weiß man, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch heftiger, echt so langsam so Ausmaße annimmt, diese Transferperiode in der Berichterstattung. Deswegen es hat ja schon so Draft-Vibes wie in den USA. Also da gibt es ja bald wahrscheinlich Live-Sendungen zu. Also irgendwann hat Kane in seinem Flugzeug dann wahrscheinlich eine GoPro auf, wenn er dann in München ankommt. Das ist wirklich irre. Trotzdem will ich mit dir ganz kurz über Transfers sprechen, weil jetzt endet die Transferperiode. Was sind denn so deine Transfer-Highlights, würde mich mal interessieren.
National und international.
Ja, so einfach mal, hau mal raus. Was ist so?
Ja, Luca Waldschmidt, ne? Nein, Spaß. Ich hoffe, ich sage das nach dieser Saison.
Ja.
Das war der Top-Transfer, ja. Boniface wäre mir jetzt irgendwie zu easy, den zu sagen, weil den hatte ich jetzt vor dem Transfer nicht so auf dem Schirm. Klar schlägt er gerade ein, aber ist auch die Frage über 34 Spieltage, deswegen lasse ich den jetzt mal außen vor. Ich finde Bellingham, ich finde einfach, ich finde es so krass. Ich hätte wirklich gedacht, dass der zumindest mal ein paar Spiele eingewöhnt hat.
Startschwierigkeiten,
ein bisschen, oder?
Also das er spielt ja auch ein bisschen anders eigentlich, war es ja gedacht. Ein bisschen defensiver, aber jetzt doch nicht. Jetzt spielt er ja doch.
Ja, und er spielt dann einfach so mit Toni Kroos zusammen. Also
vier Tore in 3 Spielen.
Brutal. Das ist halt wirklich so, dass ich mir so denke, okay, er braucht keine Anlaufzeit.
Vor allem, der schießt ja 1-0. Ne? Solche Tore macht
genau,
er.
Genau, genau.
Und das ist wirklich, diese Nummer 5, die eine unglaubliche, die bei anderen Vereinen die 10 ist, wegen Sisu, die trägt er mit einer Breitschultrigkeit, um es mal so zu nennen, und dem ist ja alles, der hat ja einen.
Und wo kommt das her? Also ich meine, ja, der hat in Dortmund, natürlich ist das ein geiler Kicker, so, der weiß, was er kann. Aber ist ja jetzt nicht so, als hätte er hier mit Dortmund alles abgeräumt, ne? Und mit so einer breiten Brust da irgendwie, ich meine, das ist Real Madrid. Ich finde, das ist auch nochmal, der Verein steht irgendwie so über allem. Findest du auch? Ich meine, allein heißen die Königlichen.
Ja.
Die haben aber auch so eine Aura, finde ich. Das hatte man auch damals bei dem Alaba-Wechsel aus jedem Interview bei ihm irgendwie rausgehört, dass dieser Verein einfach anders ist.
Real Madrid ist, das ist wie, das heißt, es gibt so Vereine, die haben so einen starken, Inter Mailand hat das auch.
Mhm.
Das ist halt so Fußball pur.
Ja, da kribbelt's irgendwie. Ne?
Ja,
das ist ja, das hat so eine Magie.
Ja.
Das hat eine Magie, genau. Und dass diese Magie diesen jungen Fußballer nicht erschlägt, also weißt du, die prallt ja an dem ab.
Ja, und du hast auch diese Tradition englischer Nationalspieler bei Real, also klar, Beckham hat funktioniert, gerade weil es auch die Galaktischen waren, ne? Da hat er eine unfassbare Mannschaft, aber dann hattest du mit McManaman und Michael Owen auch Spieler, wo es nicht ganz so geklappt hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und jetzt kommt da so ein junger Kerl aus Dortmund, der da in einer Form reüssiert. Ich halte den auch wirklich, wenn man so Interviews sich anguckt und wie der sich verhält, was der sagt, wie der auch weiß, was Fans wollen. Wir reden ja von einem ganz jungen Menschen, ne?
Ja.
Ich halte den für sozial hochintelligent, wirklich, weil der nimmt da Vibes wahr, der weiß genau, was gerade notwendig ist, wie er die Spieler anpacken muss. Und das ist ja eine Gratwanderung, ne? Wenn du mit älteren Spielern von Borussia Dortmund redest, es ist ja auch nicht so einfach, so einen jungen Kerl, der mal die Schnauze aufmacht, in der Mannschaft zu haben, ohne dass du sagst, halt mal den Rand, du kleiner Fifi. So,
was hast du denn zu melden?
Genau.
Ne? Mach
und
du erst.
Dass man dazu hört,
ja.
Da gehört ja eine unglaubliche Sensibilität zu. Das kannst du ja kommunikativ nicht einfach so machen. Wenn jetzt hier jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt eine dritte Person bei Gemischtes Hack dabei hätten, einen 19-Jährigen, der mir jetzt sagt, so wie ich mal zu reden habe, dann würde ich ja sagen, was willst du denn?
Ja.
So, um es jetzt mal so, oder bei dir in der NFL jetzt oder im Doppelpass, wenn da jemand dazugekommen wäre. Und da ist es so, dass die teilweise sich natürlich auch reiben, aber trotzdem auch zuhören. Ne? Das ist immer, glaube ich, wenn es dann was bringt, dann hast du einfach die Argumente auf deiner Seite.
Ja.
Und auch wie er jubelt, so, das ist alles, das hat alles Hand und Fuß. Der macht einen Anschlusstreffer, dann jubelt der anders vor der Kurve. Das ist alles so.
Sensibel.
Ja, sensibel. Also der ist irgendwie sehr speziell, der Junge. Also das können wirklich der beste Fußballer der Welt werden.
Das ist auch ein Hot Take, ja.
Also auf seiner Position.
Ja.
Ganz offensive Spieler haben es natürlich immer leichter, die besten Spieler der Welt zu werden. Aber ich glaube, der wird auch nicht mehr in den Verein wechseln und so. Das wird jetzt so
Der wird eine Ära prägen,
ja,
ne?
Ja,
das glaube ich auch. Und ich meine, guck mal, du hast gesagt, 4 Tore. Und das ist ja gar nicht seine Aufgabe eigentlich.
Ja, genau.
Also es ist ja nicht seine Position eigentlich und seine Aufgabe, vorne die Buden zu machen.
Ja.
Aber der regelt einfach. Ich bin auch beeindruckt, deswegen auf jeden Fall einer der. Aber sind wir uns schon mal einig?
Sind wir uns einig? Dann habe ich mir auch noch, natürlich haben wir jetzt
zwei Spiele,
die wir schon geredet haben.
Ist so, ich weiß ganz genau,
wen du jetzt. Union.
Ja, und Chaka nimmst du.
Ja, und Chaka. Ja, wirklich. Also Transfers, die einfach funktionieren, also die der Liga nochmal so ein ganz anderes Gesicht geben. Die Liga hat sich nochmal neu aufgestellt, finde ich, so in jeder Mannschaft. Die Liga kriegt dadurch neue Narrative auch, einfach neue Geschichten, neue Märchen. Und Chaka, der sich einfügt, sofort du merkst, der hat richtig nochmal dazugelernt als Kapitän von Arsenal London, klar.
Ja.
Und Gosens, der sich mit einem Doppelpack einfügt in eine neue Mannschaft von Beginn an, ist ja unfassbar.
Ja, in dem Transfer liebe ich einfach alles. Gosens zur Union, ja.
Ich habe noch Gündogan Barcelona, weil ich finde, Ilkay Gündogan gehört einfach dahin. Also diese Spielweise, dieses Barcelona schafft es ja immer Fußball zu spielen, als würden sie in der Halle spielen. Fehlt nur noch dieser gelbe Ulsport-Filzball. So spielen die ja Fußball, Ball immer flach und so. Und dann so ein Gündogan als neuer Hybrid aus Iniesta und Xavi.
Mhm.
Der wird da auch eine Ära prägen. Der passt einfach so wie Arsch auf Eimer in diese Liga und zu diesem Verein. Deswegen.
In das System, gebe ich dir recht. Ja. Hatte ich nicht, da finde ich gut, guter Transfer. Ich hatte auch nicht Xhaka, aber ich hatte Leverkusen insgesamt als Mannschaft und ihre Transfer. Weil ich finde, auch ein Grimaldo, ich meine, ablösefrei haben die den geholt.
Ja.
Dann Xhaka, dann Jonas Hofmann für 10 Millionen, dann Boniface.
Ja.
Ich finde, die haben diese von DRB, die 45, die sie da bekommen haben, einfach unglaublich gut investiert und sich auf jeder Position wirklich mit genau dem Spieler verstärkt, den sie gebraucht haben, um jetzt wirklich eine erfolgreiche Saison zu spielen. Sind wir uns ja einig?
Nice. Sind wir uns absolut einig.
Und keiner hatte Kane.
Nee, Kane dürfte, habe ich ist wie bei Wetten, dass die Kinderwette ist, außer Wertung.
Ja.
Man kann über Kane natürlich streiten, dass er vielleicht zu teuer ist. Also er macht natürlich die Tore und zu teuer ist auch relativ. Wenn du die Kohle hast, ist ja nicht zu teuer. Also wenn es jetzt nicht den Büchern wehtut, ist es ja nicht teuer.
Ja, aber für 100 Millionen, weißt du, da denke ich mir halt auch, da muss ich schon erwarten können, dass du mir gegen Augsburg eine Bude machst. Ne?
Ja, aber er übertrifft ja in der Form die Erwartung, dass er erstens unglaublich sympathisch ist. Mhm. Er sorgt sicherlich für unfassbare Trikotverkäufe. Also als ich in Bremen war, die Bayern-Fans, jeder Zweite hat ein Kane-Trikot an. Mhm. Er zieht die Mannschaft mit. Er hat auch in einer starbesetzten Mannschaft nochmal eine Strahlkraft. Ich glaube, dass Leute da schon in der Kabine ehrfürchtig neben sitzen, obwohl sie selber Nationalspieler sind.
Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft.
Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft und er hat einfach schon 3 Tore gemacht in 2 Spielen.
Ja.
Also ich würde diesen komischen Supercup jetzt mal nicht dazu rechnen. Deswegen, also der liefert ja. Trotzdem, Baumgart hatte ja gesagt, Boniface hätte auch Sinn ergeben als Bayern-Spieler vorne.
Ja,
weil
was
von dem
meinst
hast du auch länger was.
Das stimmt. Ja. Klar, Kane ist schon in einem gewissen Alter, also aktuell noch im besten Fußballeralter, aber jetzt auch nicht mehr über Jahre. Und dafür dann 100 Millionen. Ne? So auf der anderen Seite, der Druck war einfach so groß bei den Bayern, dass sie diesen Neuner vorne drin brauchten. Also ich hätte auch, glaube ich, an irgendeinem Punkt hätte ich gesagt, es ist mir egal, was das kostet. Lasst uns einfach jetzt irgendeinen Neuner da vorne reinstellen.
Ja.
Weil ich will diese Diskussion nicht mehr haben. Die hätte sich ja, stell mal vor, die hätte sich ja wieder bis zum letzten Spieltag gezogen. Und jetzt haben sie ihn, haben 100 Millionen für ihn ausgegeben, er liefert. Aber auch da, Tommy, ganz ehrlich, Crunchtime ist, für was brauchst du Harry Kane?
Mhm.
Für die Buden, wenn es drauf ankommt, hinten raus, in der Champions League. So, da brauchst du den Harry Kane.
Das stimmt.
So.
Ja,
jetzt
richtig.
Nicht gegen Augsburg.
Ja, da brauchst du ihn.
Ja.
Und da wird er wahrscheinlich auch funktionieren.
Ja.
Und vor allem diese Elfmeter, ne? Du weißt ja immer, die sind drin.
Ja.
Weißt du einfach. Noch einer ist gewechselt in dieser Saison, nämlich von Borussia Mönchengladbach zum Karlsruher SC. Und jetzt kommen wir ein bisschen mal zur zweiten Liga. Und das würde ich so ein bisschen outsourcen heute, weil ich mit Lars Stindl gesprochen habe. Und mit Lars Stindl, den ich sehr schätze, ein kleines Interview geführt habe. Zu seinem Leben nun in Karlsruhe, seinem Herzensclub, aber auch ein bisschen über die zweite Liga gesprochen. Hört gern rein. Hier, Lars Stindl.
Und nun Werbung.
Wenn so ein großes Fußballfest ansteht, wie die Europameisterschaft jetzt 2024, dann ist es bei mir immer so, wenn ich keine Karten habe fürs Stadion, dann versuche ich mir irgendwie auch die Stadionatmosphäre nach Hause zu holen. Also dieses, ihr kennt das ja, wenn Spieltag ist, dann steht man ja morgens auf und hat schon diese Spieltagsaura überall. Und das habe ich bei diesen großen Turnieren auch. Und wenn ich keine Karten habe, dann versuche ich mir das auch nach Hause zu holen, lad Freunde ein. Dann holt man was, guckt man, was wollen wir essen, was wollen wir trinken vor allem, wo gucken wir, ist mein Fernseher groß genug, was ist, wenn der ausfällt, der Fernseher, was mache ich dann und so weiter, weil viel guckt man ja auch mittlerweile über Stream und so weiter und so fort. Aber all diese Fragen, die kann ich euch komplett abnehmen, beziehungsweise mein heutiger Werbepartner, das ist Lidl. Lidl Deutschland hat nämlich was ins Leben gerufen, ihr könnt euer eigenes Fanfest, euer Lidl Fanfest gewinnen, euer Private Viewing quasi für ein Spiel während der UEFA Euro 2024, weil Lidl ist offizieller Partner der UEFA und bringt eben die Europameisterschaft dann zu euch nach Hause und so nehmt ihr teil. Ihr müsst euch mit 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, bitte also wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr entscheiden. Video über lidl.de/fanfest hochladen. Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Ganz wichtig noch als Info ist, dass ihr eine Community seid und eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern zur Verfügung habt. Ganz egal, ob ihr ein Sportverein seid, ein Freizeitverein, eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Völlig wurscht, wäre aber ganz gut, wenn ihr euch kennt. Und das beinhaltet das Lidl-Fanfest. Also das könnt ihr kriegen. Teilnahme von 50 bis 250 Personen sind machbar. Eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-EM. Ein Foodtruck gibt es, eine Getränkestation, eine Fotobox, eine Kinderspielstation, wenn die auch dabei sein wollen. Und viele weitere Überraschungen. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Lars Stindl, Wahnsinn. Schön, dass du dabei bist. Große Freude. Geht's dir gut?
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, mir geht's gut soweit.
Du hast nicht nur jetzt am Sonntag habt ihr nicht nur gewonnen 2-0 gegen Braunschweig, Glückwunsch dazu, sondern du hast Samstag auch Geburtstag, 35. Dazu auch nochmal alles Gute nachträglich.
Danke, danke, danke. Fühlt sich trotzdem gut an, auch wenn es 35 ist.
Welche Party war jetzt härter, die von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr dann oder das in der Kabine nach dem 2-0 Heimsieg?
Die Party Samstag 0 Uhr muss man verschieben. Auf Sonntagabend. Deswegen haben wir gestern glücklicherweise gewonnen und dann sogar noch mit, bin ja jetzt in der Heimat wieder. Da habe ich dann mal ein bisschen größer gefeiert, die Freunde, Familie eingeladen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und deswegen haben wir uns gestern einen schönen Sonntag gemacht und haben da ein bisschen gefeiert und war ein rundum gelungenes Wochenende.
Jetzt bist du ja endlich wieder bei deinem, was heißt endlich, jetzt bist du wieder bei deinem Herzensverein von früher, dem KSC, Karlsruhe SC. Was ist das für ein Gefühl? Das ist eine sehr, sehr offene Frage. Was ist das für ein Gefühl, für diesen Verein wieder aufzulaufen, das Trikot wieder überstreifen zu dürfen?
Ach ja, ein sehr positives Gefühl. So ein bisschen Fußballromantik natürlich spielt das eine Rolle. Mhm. Und wenn man darüber spricht und die Entscheidung trifft, dann malt man sich das alles so ein bisschen aus und denkt sich, oh, wie cool fühlt sich das bestimmt an. Und ist eine schöne Sache. Es ist ja so, wenn du irgendwo, also aus der Region kommst, dann ist das halt so, dass du mit dem Fußballverein mitfieberst. Und das war bei mir immer der KSC. Bin dann da als Fan oder als kleiner Junge mit der Familie halt immer hingegangen zum Spiel. Und irgendwann hatte ich das Glück, dass ich da aufgenommen wurde in der Jugendakademie. Und da hat sich die Sichtweise ein bisschen geändert, aber man ist immer wieder Fan von dem Verein, wo man groß geworden ist. Und ja, weiß, der Club ist halt immer vor der Haustür.
Warum machen das eigentlich so wenig Spieler, dieses sich am Karriereende quasi unsterblich machen und zum Kindheitsverein, wenn er denn jetzt so hoch spielt wie deiner, zweite Liga, ist natürlich auch ein glücklicher Zufall, dahin zu gehen und sich unsterblich machen? Also du hast ja wahrscheinlich auch lukrativere Angebote, du könntest bei deiner Qualität ja auch in der ersten Liga locker spielen. Warum glaubst du, ist das immer noch so eine romantische Vorstellung und passiert nur so selten?
Ja, weil es in Saudi-Arabien richtig viel Kohle gibt.
Hat es auch Angebote?
Nee, ich muss auch sagen, soweit ist es nie gekommen zu mir, bei mir, weil ich immer relativ klar war, was ich machen möchte. Hm. Und ja, die zwei Optionen gab es nochmal, in Gladbach zu kicken oder hier zu kicken. Und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, es ist auch nicht so ganz einfach, zurückzugehen, weil ich habe ja schon das eine oder andere erreicht jetzt in meiner Karriere und habe eine gute Vita und könnte mich ja darauf ausruhen, weil ich sehr positiv auch hier der Heimat wahrgenommen werde. Und falls man wünscht es nicht, man denkt es nicht aus, wenn man grundsätzlich sehr positiv ist, aber es birgt schon eine kleine Gefahr, dass es auch, ja, nicht ganz so gut laufen könnte und man dann immer mit diesem nicht ganz so guten Jahr in Verbindung gebracht wird. Mhm. Deswegen ja, entgeht man diesem Schicksal ein Stück weit, um zu sagen, hey, warum soll ich mir das nochmal antun? Da kann ich mehr verlieren. Aber ich hatte eher, ja, ich habe einfach noch Bock gehabt zu kicken und habe gemerkt, da entsteht was und das fühlt sich cool an. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache das nochmal mindestens ein Jahr.
Und wenn man so mit diese Einstellung rangeht, ich habe einfach nochmal Bock zu kicken, dann kriegt man ja meistens dann die Realität ziemlich schnell ins Gesicht gehauen. Nämlich zweite Liga ist auch richtig guter Fußball. Ne? Also du musst da ja natürlich auch, klingt flapsig, aber alles geben. Du hast aber jahrelang auf höchstem Niveau gespielt, Champions League gespielt, Nationalmannschaft auch gespielt. Ja, wie ist das jetzt so? Also du hast gegen Busquets gespielt, Gladbach gegen Barcelona, aber jetzt auch gegen Wien Wiesbaden und Sascha Mockenhaupt. Was ist da der Unterschied? Also geht man diese Verteidiger anders an? Geht man, wie ist der Fußball einzuschätzen in der zweiten Bundesliga?
Ja, nee, gar nicht. Du bereitest dich immer gleich vor auf die Spiele. Übrigens Mockenhaupt, finde ich ein richtig guter Kicker.
Voll.
Hat es auch gegen uns letzte Woche ganz gut gemacht.
Ja. Ihr habt auch verloren, dann, muss ich sagen. Ja, du hast gegen Barcelona und Wien verloren, stimmt, muss man zu sagen.
Ja, das ist einfach so. Also dann verlierst du Freitagabend in Wien 1-0. Ja. Und natürlich denkst du dann, das kann alles nicht wahr sein. Es ist eine ganz enge, schwierige zweite Liga. Da musst du wirklich gucken, dass du Woche für Woche deine Punkte ergatterst. Mhm. Und das haben wir gestern eindrucksvoll getan, in einem guten Spiel gegen Braunschweig und stehen ordentlich da. Das kann aber ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Aber momentan freuen wir uns über die Situation, ärgern uns über letzte Woche, dass wir da Punkte verschenkt haben, aber freuen uns über die Woche. Und gucken wir mal, also grundsätzlich, das habe ich schon mal gesagt, aber ich habe vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte so, zwei, drei Mannschaften sind eigentlich favorisiert in der Liga, die ein bisschen sich absetzen von den anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ganz eng, das sind nach unten und nach oben ist die Leistungsdichte so eng in der zweiten Liga, dass da wirklich alles möglich ist.
Warum ist das in der zweiten Liga eigentlich so, dass man ganz oft am Anfang Mannschaften hat, die, ich glaube Regensburg war es auch vor zwei Jahren, die dann ganz oben mitspielen und am Ende steigen sie noch fast ab. St. Pauli stand ganz schlecht da, dann einfach auf einen Schlag, letzte Saison glaube ich 10 Spiele in Folge gewonnen, fast noch aufgestiegen und fast in die Relegation gekommen. Es gibt ja immer diese Floskel, in der zweiten Liga ist die Saison sehr lang. Wieso ist da eigentlich diese Dichte an oder diese Durchlässigkeit nach oben und unten eigentlich so viel größer als in der Bundesliga? Also es kann ja wirklich sein, dass ihr trotzdem jetzt noch, obwohl ihr gut dasteht, die nächsten 4 Spiele gewinnt, noch in Abstiegskampf geraten könnt. Das ist ja in der Bundesliga fast undenkbar.
Ja, das, weil es halt jedes Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten ist.
Natürlich.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist in der Bundesliga nicht so hoch, dass zum Beispiel Bayern München ein Spiel verliert oder jetzt Bayer Leverkusen oder Leipzig. Und in der zweiten Liga ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich immer unterschiedliche Ergebnisse bilden. Und das hast du zum Beispiel in der Bundesliga nicht so. Wenn du eine Favoritenrolle hast, kannst du immer mal straucheln, aber ja, im Normalfall gewinnen die großen Mannschaften und setzen sich dann oben ab und führen die Tabelle an. Mhm. Und in der zweiten Liga ist das eher so ausgeglichener, was diese Rolle betrifft und was so die Tagesform betrifft. Das ist sehr schwankend, muss ich sagen.
Ganz kurz nur, wie läuft eigentlich so ein Wechsel ab, wenn beide Parteien auf jeden Fall wissen, das klappt? Das ist ja wie so ein erstes Date, wo man weiß, wir verknallen uns eh ineinander. Also musstet ihr da groß verhandeln mit dem KSC oder bist du noch mal hin und hast dir das Trainingsgelände angeguckt, bevor du unterschrieben hast? Oder war das alles, war das sowieso klar? Also du hast einfach per Fax schnell den Vertrag bekommen nach Gladbach.
Also wenn du jetzt in deiner Hochzeit deiner Karriere bist und da hier und da deinen nächsten Schritt machen willst oder der Wechsel relativ groß wird, ja, dann guckst du dir vielleicht auch mal hier und da was an und besprichst nur im Detail und sind auch mehrere Treffen vielleicht. Mhm. Aber da das jetzt eine Entscheidung war, in die Heimat zu gehen, das stand ja im Fokus, was machen wir, wo sehen wir uns, wie ist der Standort? Und ich den Trainer auch noch kannte, beziehungsweise kenne, weil ich mit dem selber zusammengespielt habe, war das relativ easy. Und wir da mal am Ende des Tages, glaube ich, ja, einmal uns getroffen, aber einmal ein vernünftiges Telefonat hatten, wo wir uns klar gemacht haben, was geht, wie sieht die Thematik aus, was sind meine Vorstellungen, was sind die Vorstellungen vom Verein. Danach war das Ding klar, dass das funktioniert, und dann hat man sich so geeinigt, dass für alle halbwegs in Ordnung ist.
Man sagt ja immer, ja, Lars Stindl hat ja kein Titelgoal, das stimmt ja nicht. Du hast ja den Confed Cup zum Beispiel gewonnen. Ja. Da frage ich mich auch mal, wie sehr ärgert dich das eigentlich, dass das so selten erwähnt wird? Also Deutschland hat ja einfach nach 2014 noch einen Titel gewonnen. Ein ziemlich gut besetztes Turnier damals in Russland übrigens. Und du hast das entscheidende Tor im Finale gemacht, 1-0, sage ich nur mal ganz kurz.
Ja, ich war mit meinen Kindern in Dortmund im Fußballmuseum, habe vergeblich nach der Ausstellung des Confed Cups gesucht, um zu zeigen, was Bob erreicht hat. Wird leider nicht ganz groß geschrieben in dieser
ja, aber warum?
Ausstellung, beziehungsweise in dem Museum.
Also ich hab,
weil, ja. Ja, ich glaube, weil der Confed Cup nicht so die ganz hohe Bedeutung hat. Ich muss sagen, damals in den anderen Ländern, da war das echt groß, ja, auch bei den Chilenen oder in Australien und so, da war ein großer Aufmacher auch von der Berichterstattung, von den Kamerateams und so. Bei uns war das relativ klein, nicht so eine große Bedeutung. Aber ich habe das genossen. Für mich war das wirklich eine richtig coole Zeit, ein großes Turnier, und ich verkaufe es um jeden als ein richtig großes Turnier. Mit der Hoffnung der Frage, wie war es eigentlich? Ja, wir haben es gewonnen.
Ihr habt das gewonnen, 1-0 im Finale, und ihr habt ja, wie du schon sagst, deswegen ärgere ich mich immer, dass das nie so hochgehangen wird, weil ihr habt gegen einen Chile gespielt mit Vargas, Medel, Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sanchez, und die haben nach Abpfiff geheult. Also das war ja wirklich ein enormes Spiel. Ich weiß noch, ich war wahnsinnig betrunken, habe das im Kokospool in Kalaratiada geguckt, 2017. Vielleicht habe ich deshalb das Turnier auch irgendwie in so guter Erinnerung oder nur so halb noch in Erinnerung. Aber mich hat das immer ein bisschen geärgert, wenn letztens auch wieder, Herr Stindl hat ja keinen Titel gewonnen. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Er hat sogar entschieden, das Finale.
Ich muss sagen, da waren 8 Mannschaften oder 8 Länder vertreten. Sie wollten unbedingt gewinnen. Und wir haben es dann am Ende gewonnen.
Ja, mit einer Wahnsinnstruppe. Ich glaube nach wie vor, mache ich mich manchmal auch ein bisschen unbeliebt bei meinen Freunden. Ich bin Fan von Jogi Löw, habe das immer alles sehr gut gefunden, was der gemacht hat, aber 2 Fehler gemacht. Einmal damals, liebe Grüße, ich liebe ihn sehr, aber Toni Kroos gegen Pirlo 2012 gestellt, statt Reus weiter im Spiel zu halten. Und dass er aus dem Confed Cup nichts gelernt hat und dann wieder diese sehr junge, wilde Truppe so ein bisschen auseinandergezerrt hat. Und dann hat man gesehen, was 2018 bei der WM dann in Russland passiert ist. Ich glaube, da hätte er ein bisschen mehr euren Spirit aufnehmen sollen und aus der Mannschaft noch ein paar mitnehmen, weil jetzt im Nachhinein sieht man, wer da so bei war, Rüdiger und so, das war schon eine Top-Truppe.
Ja, absolut, wir hatten da auch einen richtig geilen Spirit, das muss man sagen. Ich glaube, er hat es ein Stück weit versucht, das Jahr, aber das ist nicht ganz so gelungen, wie er sich das erhofft hat, glaube ich.
Jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz, ich bin Gladbach-Fan und wir hören auch sicherlich ein paar Gladbach-Sympathisanten oder Fans zu, oder wenn auch nicht, vielleicht trotzdem interessant. Jetzt warst du letzte Woche am Trainingsgelände in Gladbach, ist die Sehnsucht dann doch noch so groß oder hast du einfach Freunde besucht oder hast du einfach noch einen Zweitschlüssel abgeholt? In Wirklichkeit sind das ja immer so ganz profane Gründe, warum man dann nochmal in der ehemaligen Heimat ist. Oder stand noch ein Auto rum oder
ganz
so.
Ganz ehrlich, nee, ich habe die Umzugskartons zurückgebracht.
Ja, ich wusste, dass es sowas ist. Das war immer so in den Kommentaren immer, oh, der Lars fährt extra nochmal da hoch. Ich so, Leute, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Hundenapf vergessen oder so.
Nee, wir haben ja beim Umzug, und dann stehen ja immer Kisten rum im neuen Haus. Ja. Und die haben wir jetzt endlich mal geschafft, alle auszuräumen. Und dann habe ich gesagt, wir hatten nämlich Mittwoch frei. Und es hat sich dann angeboten. Und dann habe ich es natürlich kombiniert. Habe mich Dienstag noch mit den Jungs getroffen abends. Waren was essen und Mittwochs dann beim Trainingsgelände. War natürlich eine Riesenaufnahme, aber richtig geil, dass du sagst, wahrscheinlich eine ganz banale Geschichte. Und ja, ich habe die Umzugskartons zurückgebracht. Na klar, passt.
Und für die KSC-Fans ist das auch total in Ordnung, habe ich so das Gefühl, ne? Dass das so, dass du da du kein Hehl daraus machst, dass du auch noch große Sympathien für Gladbach hegst. Weil da gibt's ja
das
auch
ist ja immer so, bei ganz, ganz vielen Themen, wo sich alle ganz, ganz schwer tun, wenn man eine offene, vernünftige Kommunikation an den Tag legt, dann kannst du aber alles reden. Dann kannst du ja auch sagen, ey, ich bin ein Fan von dem Verein oder ich war da relativ lange und ich mag die Jungs noch. Und ich glaube, es kann mir keiner verübeln, wenn du 8 Jahre mit Leuten fast täglich in der Kabine sitzt und dich Woche für Woche mit anderen Mannschaften misst und da alles reinhaust, dass du eine Sympathie oder ein Gefühl für diese Menschen hast, ist, glaube ich, ganz normal. Und dann, wenn die auf dem Platz stehen, dann wünschst du natürlich auch den größtmöglichen Erfolg und hast auch eine gewisse Bindung noch zu denen, gerade wenn es so frisch ist. Wenn in ein paar Jahren wird es, was die Mannschaft betrifft, auch anders aussehen, weil du dann nicht mehr so viel erkennst, weil sich was verändert. Aber solange die Truppe noch so aussieht wie jetzt, trotz des Umbruchs, wo man noch viele kennt, da hast du immer ein besonderes Gefühl auch den
Leuten gegenüber. Und ich glaube, weil du es auch dezent machst, ne, und Gladbach und Karlsruhe aktuell auch noch keine Konkurrenten sind. Also gibt es ja auch das Beispiel von, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Jan Koller, der ist damals von Borussia Dortmund, dann hat er irgendwann bei Nürnberg gespielt und als Nürnberg dann im Westfalenstadion war, hat er danach vor der Südtribüne die Laola gemacht im Nürnberg-Trikot und ist dann zum Gästeblock, wollte sich von den Fans auch verabschieden, die haben ihn dann komplett ausgepfiffen und so, macht das nie wieder und so. Also das ist halt auch immer eine Gratwanderung, aber ich finde bei dir ist das dann so, kommt das so, ja, so von Herzen und sehr sensibel. Du bist halt sensibel, was die Kurven angeht und das wird, glaube ich, sehr gewertschätzt. Eine letzte Frage noch. Gladbach ist sehr im Umbruch gerade. Glaubst du, wir hatten jetzt so unsere Dekade, unsere 10 Jahre, seit Favre da war, wo wir irgendwie was hätten holen können, in Anführungszeichen, und jetzt beginnt eigentlich alles so ein bisschen bei, nicht null, aber schon ist ein sehr harter Umbruch und man denkt so, ach schade, dass wir da jetzt nicht wie Frankfurt zum Beispiel Pokalsieg und Europa League gewonnen und Europa League Halbfinale und so. Dass wir sowas nicht erreicht haben. Hast du manchmal das Gefühl, so fuck, eigentlich hätten wir in dieser Zeit was, wie Eberl immer gesagt hat, was Blechernes holen können?
Ja, stimmt, da hätten wir was Blechernes holen können. Es stimmt schon, dass es vielleicht mit die beste Zeit war in den letzten Dekaden, bis hin zu den 70ern.
Seit den 70ern, ja, definitiv.
Und ich glaube auch jedem einzelnen Spieler intern juckt so ein bisschen und ärgert so ein bisschen damals, keine Ahnung, im Halbfinale DFB-Pokal ausgeschieden oder Viertelfinale Europa League, Achtelfinale. Weil man da wirklich das Gefühl hatte, dieses Jahr kann es ganz weit gehen oder in der Zeit. Und da könnten wir auch mal was holen. Den Zeitpunkt haben wir so ein bisschen verpasst, die ganz, ganz großen Erfolge zu feiern. Aber ich glaube, trotz des Umbruchs und der neuen Gesichter im Club und der Umstrukturierung innerhalb des Vereins, hat dieser Verein natürlich eine unglaubliche Wucht und eine Energie. Und wenn man da ja ein paar gute Entscheidungen trifft, wie man sie getroffen hat, und sich da neu justiert und neu ausrichtet, kann auch ganz schnell wieder Erfolg einkehren, aber realistisch bleiben bei der ganzen Einschätzung, wie es die Verantwortlichen machen, wie es die Mannschaft machen, wie es die Jungs machen, realistisch einschätzen, dass das ganz harte Arbeit ist, aber trotzdem sind die Voraussetzungen, um vielleicht nochmal irgendwie in ein paar Jahren mal in Europa anzuklopfen oder mal wieder im DFB-Pokal weit zu kommen, die sind gar nicht so verkehrt.
Lars, vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz toll. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem KSC. Freitag sehen wir uns vielleicht in Düsseldorf. Vielleicht gucke ich mir das an, wenn ihr da 2-0 gewinnt.
Gerne, komm vorbei. Sag Bescheid.
Liebe Grüße nach Karlsruhe. Tausend Dank. Bis bald.
Tommy, danke. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, Lars Stindl. Guter Typ, ne?
Mega, ja. Ich finde das auch ein Top-Transfer. Das ist einfach ein geiler Wechsel. Ja. Ich mag diese Wechsel, wo irgendwie Herz mit dabei ist.
Meine Sorge ist ein bisschen, dass die Leute jetzt ein völlig falsches Bild von Fußballprofis bekommen, weil bislang Mats Hummels, Lars Stindl, sind alle so nett. Das ist gar nicht so der Fall.
Deswegen hast du nächste Woche auch wen zu Gast? Spaß.
Nee, stimmt, da ist Chris Kramer dann hier. Christoph Kramer ist dann hier. Dann wird's
Grüße an ihn.
Dann wird es weltmeisterlich.
Ja.
Hattest du mal eigentlich ein komisches Interview mit irgendeinem Spieler oder so? Irgendwas, wo du dachtest, boah, das ist aber, weil manche Spieler geben auch so ganz kurze Antworten. Nur das finde ich immer, man kritisiert Reporterinnen und Reporter oft, aber manchmal ist das auch, also jeder, der mal jemanden live interviewt hat, wenn du dann einfach so, ja, nee. Ja, nee, 3 Punkte sind das Wichtigste. Ja, nächste Woche greifen wir wieder an. Ja. Und dann musst du ja sofort wieder eine Frage im Kopf haben. Ne?
Ja, aber eine Backup-Frage im Kopf zu haben ist immer gut, weil du weißt nie, was genau. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn du dann so überrannt wirst. Da sind wir wieder bei Bochum und Dortmund. Mhm. So, ne? Da musst du mit rechnen. Für mich ist immer am schlimmsten, wenn ich mit Emotionen rechne und bekomme keine. Dann denke ich mir so, oh Mann, jetzt gib mir doch hier mal ein bisschen entweder Frust oder Freude. Also ja. Eins von beidem. Oder so cool. Sei sauer auf mich oder so. Egal, lass was passieren. So, ne? Aber wenn ich so das Gefühl habe, die sind so... Ja, das ist so jetzt dahin ge...
Das fand ich damals so toll, das Abschiedsspiel von Lukas Podolski für die Nationalmannschaft in Dortmund. Da hat Deutschland gegen England gespielt. Und natürlich hat Poldi mit einem Podolski-Bilderbuch-Tor, nämlich einen Fernschuss in den Winkel, ich glaube Joe Hart, der den Ball aus dem Netz lachend geholt hat, aber wusste, natürlich macht Poldi jetzt hier das Tor, das Spiel entschieden hat. Und danach macht er eine Ehrenrunde durchs Westfalenstadion und alle jubeln. Und das Interview danach war so typisch Poldi, so ganz... abgeklärt. Ja, man muss nicht immer Emotionen zeigen, um zu zeigen, dass einem etwas am Herzen liegt und so. Und hat gar nicht, ich glaube, die Reporter haben die ganze Zeit gehofft, so ein bisschen Poldi, meine Träne verdrückt.
Richtig, das möchtest du ja auch. Du willst ja die Emotionen haben, so, ne? Und wenn die dann so abgeklärt sind, weil das dann vielleicht auch schon das 5. Interview ist, dann ist es echt als Reporter, dann gehe ich immer eher unzufrieden
das
nach Hause.
Das wirkte wirklich, als wäre gerade bei der Eröffnung vom neuen Dönerladen in Oberhausen oder so. Oder eine neue Eisdiele auf. Also ganz abgeklärt und so. Aber so ist, aber irgendwie ist das dann ja auch schon wieder cool. Das ist wie bei Christian Streich, der ja nach groß, also wenn Christian Streich immer mal Nationaltrainer werden sollte und die werden Weltmeister, dann wissen wir ja auch, der will den Pokal gar nicht in die Hand nehmen. Ja. Das soll die Jungs machen. So, ja.
Ich riech mich nicht auf. Ich riech mich doch nicht auf.
Wir gehen jetzt ins Nest.
Ja,
so,
genau.
Und der wird dann,
dürfen sie trinken.
Ja, genau. Ja. So wird er. Das ist dann ja fast schon wieder schrullig cool. Und das ist bei Poldi ja auch ein bisschen so. Ja. Verfolgst du zweite Liga aktuell? Können wir noch kurz, klar, mit Lars jetzt schon drüber geredet.
Ja,
aber
beste zweite Liga aller Zeiten,
natürlich,
ich hab's gehört. Ja,
natürlich. Ja. Mittendrin statt nur dabei.
Richtig.
Fand ich früher immer geil übrigens, mittendrin statt nur mit zweite
oder
Liga.
Mittendrin.
Wenn im Anfangstrailer immer der Mainzer Präsident gezeigt wurde, der weinend auf dem Platz sitzt und die Kamera wegdrückt, weil sie wieder nur Vierter geworden sind. Das war eine tolle Zeit, damals unter Jürgen Klopp noch, glaube ich, meins. Ja,
Liga.
HSV, Tim Walter, immer irgendwie schon das, diesen, wie wenn man in einem amerikanischen Film entlassen wird, diesen Karton mit dem Kaktus und dem Familienfoto in der Hand, denkt man immer, er läuft schon so aus der Geschäftsführung, aber er packt es immer wieder. Entweder man liebt oder man, ja, hasst ist ein großes Wort, aber man mag ihn nicht, aber sie gewinnen, sie sind...
ja, vor allem wie jetzt am Wochenende,
genau.
Das muss man jetzt mal schon sagen, ne? Ja. Also in Unterzahl, gerade das sind ja so Spiele, die hat der HSV in der Vergangenheit oft nicht gewonnen. Mhm. Ne? Das war schon ein wichtiger Sieg. Weißt du, was ich geil fand beim HSV? Hast du das Spiel gegen Hannover gesehen?
Ja, erstmal die Kulisse.
Die Kurve. Alter. Da war schon, ich habe direkt gegoogelt. Ich so, wie viele Fans sind denn da schon
ist
wieder mit
auch,
dabei? 20.000.
Ist aber auch, also die sind ja, also HSV gegen HSV, also Hannover gegen Hamburg hat natürlich auch so eine gewisse Tradition. Aber ich muss auch mal über das Niedersachsenstadion sagen, ich habe da ja mal gelebt in Hannover und bin auch immer gerne da gewesen im Gästeblock.
Ja, du studierst da doch noch, habe ich gehört.
Ja, absolut. Ich glaube, ich bin nicht mehr eingeschrieben. Aber Nähe Masch See, ja wenig Stadien, die geil liegen, aber so, so Arminia Bielefeld, so mitten in diesem Villenviertel am Oetkerpark, dann hier 96 direkt am Maschsee, das ist schon sexy.
Ja.
Und dieser Gästeblock ist natürlich so dankbar, weil der riesengroß über 2 Ränge geht. Ich finde es immer ganz, ganz toll, fand ich das immer da zu sein und freue mich immer, wenn dieses Stadion ausverkauft ist, wenn da richtig was los ist,
ich
weil da kannst
sagen,
du einen Alarm machen, das ist
genau,
Wahnsinn.
Genau, weil Gästeblock dankbar, weil der riesengroß ist, das kann auch sehr undankbar sein, wenn du nämlich nur 12 Mannequin da irgendwie mit dabei hast. Ne?
Genau.
Aber wenn HSV, ich habe ja kurz gedacht, so, hey, warte mal, Hannover oder Hamburg, wo spielen wir denn gerade? Ne? Und das ist halt, das ist schon geil beim HSV. Ne?
Ja.
Da sind wir wieder beim Stichwort irgendwie Tradition. Verein, die gehören schon in die erste Liga, da sind wir uns alle einig.
Ja,
aber
sage ich auch, ist völlig uneigennützig, dass ich mir so sehr wünsche, dass der HSV aufsteigt, einfach für diese Auswärtsfahrt.
Mhm.
Dieses so samstags 18:30 in Hamburg spielen und dann reist du Freitag schon an und wie, liebe Grüße, Christian Straßburger, Kommentator, immer sagt,
Strassi,
schon mal ranschmecken.
Schon mal ranschmecken,
am Freitagabend.
Ja, schon mal ranschmecken.
Also da, ja, die müssen in die erste Liga.
Ja, ja, aber machen sie es denn jetzt, diese Saison?
Ja, ich glaube ja.
Ja?
Ja. Weil das kannst du auch ein Spielbetrieb.
Dinge sind 5, oder was ist das?
Ja, zweite Liga, ich bin sehr gespannt, auch was Schalke natürlich jetzt macht, 2-0 gegen Kiel zu Hause verloren, das läuft alles gar nicht gut. Hertha gewinnt plötzlich Spiele.
Wir sind vorbeigezogen im Aufstiegsrennen an Schalke.
Ja. Die Dardais haben gewonnen.
Familie Dardai.
Ja, Familie Dardai hat gewonnen.
Ja, aber mit Hertha, da bin ich ganz ehrlich mit dir, das ist ja so geil, dass ich jetzt hier als Fan sprechen kann.
Ja, klar.
Ich bin jetzt hier nur Fan.
Ja,
ne?
Shoot.
Ja.
Ich hasse die.
Nee, aber fühle ich nicht. Also, die können, auch wenn die jetzt runtergehen in die dritte, dann ist das, sind die halt weg. So. Also
ja, ich habe ja immer ein Herz für Menschen, Dinge, Vereine, egal was, Institutionen, wenn sie völlig am Boden liegen und alle, dann habe ich immer plötzlich so, es ist wie beim HSV, jahrelang war es dann cool, zu St. Pauli eher zu gehen. Und ich will jetzt gar nicht dieses Thema aufmachen, St. Pauli oder HSV, aber das ist dann irgendwann auch so, dann ist es so, läuft so scheiße, dass du irgendwann denkst, irgendwie ist es ja fast schon wieder kultig. Und so ist es bei Hertha auch. Hertha wird im Rap gerade wieder sehr glorifiziert und so. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine neue Strahlkraft bekommt. Aber du musst am Ende, wie Gosens es auch mal über die Nationalmannschaft gesagt hat, am Ende geht es halt über Erfolge. Du musst halt die Spiele gewinnen. Und das haben sie jetzt schon mal gut vorgelegt. Also mal gucken, vielleicht ist der Trend ja their friend.
Aha.
Es läuft, fängt jetzt an zu laufen.
Also das war jetzt der Dosenöffner.
Genau.
Okay. Ich finde schon auch, dass du so ein Spiel dann gewinnst, ne? Nachdem du irgendwie davor 0 Punkte, 0 Tore, Tabellenschlusslicht, das war ja schon richtig bitter. Das war eine Reaktion, so, ne? Das finde ich schon mal gut, weil diese Mannschaft lebt. Da war ich davor, weil ich dachte mir echt so, sag mal, hallo, so kann da irgendjemand, ne? Das war ja wirklich einfach, das war ja schon Arbeitsverweigerung irgendwie, ne? Ja, deswegen vielleicht war das jetzt der Turnaround, aber ich bin im Vorfeld zu diesem Podcast echt diese Mannschaft mal durchgegangen, weil ich mir im Kopf so dachte, jetzt noch Richter weg, was ist der Kapitän, geht denn noch der Kapitän irgendwie weg?
Das
so.
Ist hart.
Das ist so bitter.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, da fehlt die Seele in dem Verein. Und ich bin so durch diesen Kader gegangen und dachte echt bei einigen Spielern so,
Aber Herthas Pfand wird immer sein, diese Weltklasse-Jugendarbeit. Deswegen werden die nie völlig verschwinden. Da sind die einfach
Basis
so stark.
Stimmt.
Die Basis
stimmt
absolut. Und wer weiß, vielleicht, ja. Vielleicht
die
Dardai ist irgendwann nochmal im Oberhaus.
Ja, aber nicht, also Dardai hat ja selbst gesagt, Aufstieg rechnet er so in irgendwie 4 bis 5 Jahren oder so mit. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da ist er schon, also 4 bis 5 ist jetzt schon das auch hart. Also irgendwann darfst du auch, musst du aufpassen, dass du nicht zu lange da unten bleibst.
Ja.
Stichwort HSV. Aber ich glaube auch, dass das jetzt für die safe eine Übergangssaison wird. Also ich glaube gar nicht, dass sie um Aufstieg mitspielen in dieser Saison, ehrlicherweise.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also,
aber es geht ja darum, erstmal den Absturz zu verhindern.
In die dritte, ja.
Vielen, vielen Dank, Jana.
Ja, danke dir.
Das hat
so viel Spaß gemacht.
Das war ganz, ganz toll. Du kannst endlich mal wieder dein Fußballherz hier rausspülen.
Ja.
Schön, dass du da bist und nicht in Saudi-Arabien, dass wir dich noch verpflichten konnten.
Ja, mein Privatjet, der steht hier vor der Tür.
Nach Saudi-Arabien fliegt man seit Neymar nur mit 747.
Ach,
nicht
die
mit,
Boeing.
Nicht mit Privatjet.
Ich bin aber auch
Privatjet ist so 2019.
So gestern, Alter. Ja, oh, nee. Ist das low-key.
Fliegst A380 nach, was weiß ich, wohin.
Ja.
Fliegst du eigentlich auch mal, ganz kurz, mich noch interessiert, bist du beim Super Bowl?
Ja, sicher. Vegas, oh. Baby. Ja.
Du bist also in Vegas.
Ja.
Wer macht Halbzeitshow? Bosshaus? Oder wen siehst du dann live?
Ich habe mir Bosshaus gewünscht. Ja. Nationalhymne von Bosshaus.
Weiß man, wer es?
Nee, weiß man noch nicht. Man weiß nur, Taylor Swift hat abgesagt, weil sie selbst tourt. Und Ed Sheeran fühlt den Vibe nicht. Seine Musik und Super Bowl passt nicht zusammen. Ja, ich, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt ich habe bei unserer letzten Sendung gesagt, Dua Lipa. Das ist jetzt einfach so. Habe ich einfach mal so rausgehauen.
Okay.
Tippe ich mal.
Ich sag Kerstin Ott. Wir werden es sehen.
Oder
aber ist da, warte mal, Super, du bist auch kölsches Mädchen, ist da nicht Karneval?
Da ist Karneval.
Also,
jetzt muss ich
jemand ja nicht.
Ja, jetzt war ich Karneval in Vegas.
Oh,
ja,
schön als Elvis verkleidet.
Ja.
Das ist doch,
ja.
Oh, ja.
Aber es ist ja ein bisschen Karneval-Vibes hat Vegas schon auch. Deswegen,
das stimmt, ich war mal in Vegas unter 21. Das war keine gute Idee.
Nee, das ist
ich konnte nichts machen. Nichts, gar nichts. Ich habe mir eine Fanta gekauft an der Tankstelle. That's it.
Ja, nee, also
fürchterlich. Keine große Empfehlung. Und ich habe im Hutas Hotel geschlafen.
Auch
also
das
weil
keine
alles
gute
andere,
Empfehlung.
Alles andere war ausgebucht. Das heißt, ich durfte kein Bier kaufen, habe aber hab ungefähr 60 Paar blanke Busen gesehen, so den ganzen Tag. Das war so, Hutas kennst du, ne?
Ja.
Ja. Mhm. So war, also, komischer Trip. Wie so ein Fiebertraum ein bisschen. Was kein Fiebertraum war, war, dass du heute da warst. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Bevor wir jetzt hier, das nimmt eine komische Richtung gerade an, das Gespräch.
Bald hören wir. Ich küsse dich jetzt zum Abschied, wie man es in Spanien macht, das ist alte Tradition. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Vielen, vielen Dank, Jana. Für euch zu Hause noch, oder wo auch immer ihr das gerade hört, auf dem Stepper, wie Olli Schulz sagt das mal, ihr hört das gerade auf dem Stepper, ihr liegt gerade noch im Bett, ihr kauft euch Brötchen. Irgendwo hört ihr das gerade. Folgt uns doch gerne auf Instagram, KoppaTS, da gibt es so allerlei nette Sachen für die ganze Familie. und ich habe nichts mehr zu sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Dann hier, wie erwähnt, Christoph Kramer, weltmeisterlich wird es dann hier. Das wird toll und vor allem das ist nach dem Spiel gegen Bayern München. Wir haben viel zu besprechen. Tschüss, schöne Woche. Neue Folgen von Koppa TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Koppa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.